Klaus.
Der Klaus.
Der Klaus aus Dresden.
Hallo, ich bin der Klaus. Dresden.
Gibt es noch irgendein Zitat, das wir vorausschicken können, das überhaupt nichts mit dem zu tun hat, was wir heute darüber reden?
Dieser arme Mann hat ja nichts getan!
Simpsons?
Ja.
Ja, das ist gut, okay. Nukula, es heisst Nukula.
Auf zum Atem.
Auf zum Atem!
Vorsicht, ja. Radioactive Man!
Sag das nochmal!
Vorsicht, Radioactive Man! Du hast die Rolle! Das würde ich sagen, wenn du leider nicht 5 cm zu klein wärst. Tja, der nächste bitte!
Ja, wie da machen wir das? Ich weiß gar nicht, wie man so einsteigen soll.
Wir steigen doch am besten mit.
Also meinst du so? Ja? Achtung! Wir sind endlich wieder zurück. Und zwar auf welcher Mission, lieber Mark Bachmann?
Auf einer Mission von Gott?
You better get bright, pal. We got a show to do. Then we got to figure out some way to collect that gate money. Get it to the Cook County Assessor's Office as soon as they open in the morning.
Joliet, Jake, and Elwood Blues. Two men with a mission. And only 11 days.
And don't come back until you've redeemed yourselves.
Hit it.
My heart's calculating, my true love will be waiting.
If my estimations are correct, we should be very close to the Honorable Richard J. Daley Plaza. That's where they got that Picasso.
Yep.
Are you the police?
No, ma'am. We're musicians.
Herzlich willkommen zu dieser weiteren Spezialfolge von den Filmsünder. Lange hätte er müssen warten. Etliche Mails haben wir erreicht. Brieftuben, die wir in die Scheibe sind geflogen, da haben wir Langas. Und alle haben natürlich nach einem Mann geschrauen, der jetzt endlich mal zum dritten Mal zusammen mit mir eine Filmsünder-Folge aufnimmt und das mal das erste Mal vis-à-vis von mir hockt. Das ist mir eine wahre Freude. Joliet Mark.
Ah, Dankeschön, liebe Elwood Frick.
Der Joliet Mark und der Elboat Blues. So, irgendwie so etwas. Mark Bachmann, wieder am Start. Das ist dir noch nicht verleidet, die ganze Filmsünder-Geschichte.
Nein, super, ja. Nein, noch lange nicht. Also, solange ihr mich noch ertragt, komme ich gerne immer wieder zurück. Also ein bisschen wie ein Untoter. Er kehrt immer wieder zurück.
Das stimmt, ja. Passt doch ein bisschen zu dem Film, wo wir heute darüber reden. Der kommt irgendwie auch immer wieder zurück. Ja, der bringt mich einfach nicht tot. Und ich muss auch wirklich sagen, es ist schön, wir sind jetzt hier zu Basel. Wir sagen jetzt nicht, wo genau.
Ich kann sagen, wir sind in meiner Villa im Westflügel.
Ah ja, stimmt. Ja. Darum haut es ein bisschen, dass es so ein riesen Raum ist.
Ja,
gell?
So ein Kleid. Ich habe Shakira zwar gesagt, sie sollen ihre Instrumente zu mir reinstellen in den Flügel, aber sie hat es dann doch nicht gemacht.
Ah, Shakira spielt noch Musik, habe ich gar nicht
Shakira.
Gewusst. Aha, Shakira. Aha, Shakira, okay. Ich bin ein Gag am Anfang. Nee, es ist ja wunderschön, wir haben viel Kontakt zusammen, nicht nur, wenn wir Filmsünder-Folgen aufnehmen. Die letzte haben wir im Februar aufgenommen, ist, glaube ich, Back to the Future-Trilogie. Könnt ihr übrigens nachhören auf dem Kanal, wo ihr jetzt gerade unterwegs seid. Aber lasst doch zuerst die Folge fertig. Und dann haben Marc und ich zwischendurch wieder mal so ein bisschen gewhatsappelt und so. Und irgendwann habe ich gefunden, ey, wenn dir mal etwas in Sinn kommt für eine Filmsünder-Folge, dann meldest du dich einfach. Und dann ist es, glaube ich, keine Minute gegangen. Und dann ist es ein GIF zu fliegen. Mit diesen zwei Herren, wo wir heute drüber reden. Und zwar
Jake und Elwood Blues.
The Blues Brothers.
Genau.
Film aus 1980, ein Klassiker. Wir sind wieder in den 80er gelandet. Irgendwie zieht sich das so ein bisschen durch unsere gemeinsame Podcast-Geschichte.
Ich glaube, so Comedy-mässig, so Film-Comedy-mässig, ein bisschen meine Lieblingszeit, wenn ich ganz ehrlich bin. Die 80er Jahre, da sind auch so viele gute, coole Comedy-Filme entstanden. Eben, wir haben ja auch schon Ghostbusters miteinander besprochen. Mhm. Es gibt noch viele andere. Ja. Viele davon auch von dem her, wo der Film hier ins Leben gerufen hat, unter anderem John Landis. Oder?
Genau, der Regisseur.
Der Regisseur, genau.
Ja, aber eben, warum eigentlich Blues Brothers, müssen wir jetzt gar nicht mehr gross diskutieren. Es ist einfach ein Kultklassiker. Und du hast schon ein bisschen gesagt, der John Landis hat Regie geführt. Das Ganze hat aber schon vorher angefangen, und zwar 1978, wenn es mir recht ist, als Gag in Sendung Saturday Night Live. Also da hat er Dan Aykroyd, der ja die Hauptrolle spielt, eine von der Hauptrollen, und
John Belushi.
Nein, der ist eben noch ein anderer, ist eben irgendwie Initiator gewesen. Jetzt weiss ich aber nicht mehr, wie der heisst. Das ist ganz peinlich. Aber auf jeden Fall hat Dan Aykroyd und der John Belushi die Blues Brothers ins Leben gerufen. Als Saturday Night Live Gag eigentlich. Und dann ist daraus raus sein Alben entstanden, Konzert und dann eben auch einen Film.
Ja, das ist eine richtige Band, oder? Die Blues Brothers Band.
Genau.
Die hat es wirklich im echten Leben auch gegeben.
Also die Band hat es eigentlich zuerst gegeben. Haben sie die Band ja, also diese zwei Dudes, Jolie, Jake und Elwood, haben sie ja so einen Background gegeben. Also im ersten Album, das sie rausgegeben haben, sie das, glaube ich, ins Booklet geschrieben gehabt und haben dann recht, dass dann auf dem basierend irgendwie der den Film aufgebaut. Aber es wollen wir zwei hier überhaupt gross über den Steg von der Blues Brothers reden. Ich glaube, da tun wir jetzt echt die hinzuziehen, die das 1-2-1 miterlebt haben, nämlich Dan Aykroyd. Der erzählt es am besten selber.
The club where we came up with the Blues Brothers was a speakeasy that I had in Toronto. And we had a party there and we started to play old blues records. And I had a Down Child Blues Band. Put them on. He said, who's this? I said, well, this is Down Child Blues Band, a local blues band. He said, you're from Chicago. I said, John, you should know about the blues. He said, well, I'm into Grand Funk and Allman Brothers. I said, well, that's all blues. And sort of I reacquainted him with blues, and he reacquainted me with sort of heavy metal. And Howard Shore was in the place that night. He eventually became musical director of Saturday Night Live. And we were saying, we should put a band together. And he said, yeah, you could call yourself the Blues Brothers. Subsequently, that's what we did.
Ja, der Howard Shore, der habe ich gemeint, der ist dann zumal für die Musik bei Saturday Night Live zuständig und hat später dann ganz viel Filmmusik gemacht, unter anderem, weißt du, Lord of the Rings.
Oh. Ja.
Alles hat angefangen mit den Blues Brothers. Ja, eigentlich als Gag entstanden und dann haben sie den Gag noch an die Spitze getrieben, so dass wir nicht Genuss kommen von diesem Film.
Ja, und ich muss wirklich sagen, ich weiß nicht, was dir geht. Für mich ist das ein typischer Silvesternachtfilm gewesen früher. Weil der ist früher im Schweizer Fernsehen immer nur einmal im Jahr gelaufen in der Silvesternacht.
Immer nach Dinner for One.
Irgendwann mal nach Mitternacht, wenn eigentlich alle schon lange sind geschlafen, ist dann der kleine Mark vor dem Fernsehen gesagt, ich will jetzt den Blues Brothers schauen. Und irgendwann dort einmal habe ich das erste Mal gesehen, bis vom ersten Moment an einfach fasziniert gewesen von dieser Coolness, die die zwei ausstrahlen, von dieser stoischen Ruhe, von dem trockenen Humor, wo mir als Basler so uns entgegenkommt.
Ja, ja. Und da muss man, glaube ich, schon ein bisschen Humor haben, wenn man das so aushält. Als Basler. Nein, natürlich nicht.
Und die sensationelle Musik natürlich, oder? Ja. Die Bluesmusik, wo mich auch mit meinen Eltern verbunden hat, weil die auch grosse Bluesfans waren. Wir so John Lee Hooker und so Sachen auch schon kennt haben als Kinder, wo andere wahrscheinlich noch Kasperli-Kassetten gelost haben. Also von dem her habe ich da selber heutzutage einen grossen Softspot in meinem Herz für die Musik und natürlich auch für die Blues Brothers.
Also die jüngeren Hörerinnen und Hörer, die jetzt zuhören, die fragen sich jetzt, was ist das, John Lee Hooker, was soll das? Also geht's, geh nachschauen, das ganze Blues Brothers Album oder auch ganz viele Songs drauf sind auf irgendwelchen Musikplattformen, die man hören kann. Aber was ich jetzt noch schön finde, lieber Marc, dass du quasi dein erstes Durchmacherlebnis mit den Blues Brothers hast gehabt, Silvester. Und ich habe Blues Brothers im Fall auch ziemlich spät erst gesehen, bin dann schon relativ alt gewesen, auch so Mitte 20. Und das war auch im Zusammenhang mit Silvester, weil mein Bär macht immer Silvesterpartys und dann kann ich am Abend helfen auf die Bühne, aufräumen und so. Es braucht aber ein paar Tage, bis das Ganze aufgeräumt ist. Und dann bin ich einen Abend, bevor eben die grosse Fuhr war, ich glaube sogar am Abend vorher gewesen, bin ich bei ihm auf dem Sofa und habe den Film gesehen und gewusst, oh, den muss ich unbedingt jetzt mal schauen. Und dann habe ich den einen da und bin hin und weg gewesen. Ich glaube, die ganze Silvesterparty am nächsten Abend ist nur Blues Brothers Musik gelaufen.
Ich glaube, das ist ein Film, wo man entweder man ist gerade verliebt oder es lässt einem völlig kalt. Ich glaube, ich habe jetzt nie betroffen, was sagt Blues Brothers, ja, ist noch okay. Also entweder man liebt es heiß und innig oder es lässt einem völlig kalt.
Ja, kennst du jemanden, der gesagt hat, der kann mit dem, oder sie kann mit dem Film gar nichts anfangen?
Ja, habe ich mal gekannt und ich habe mich dann darauf aber von ihr getrennt.
Ah, ja, das heißt, ich das ist immer so die erste Frage beim ersten Date. So, bevor du überhaupt Hallo hast gesagt, auf was für eine Mission bist du?
Genau.
Und wenn es keine Antwort gibt, dann okay, schön gewesen, tschüss.
Die zweite Frage bei mir ist immer, was sind 1000 Mädchen und 1000 Mädchen? Und wenn sie nicht sagt 2000 Mädchen, dann sage ich, okay, und da ist die Tür.
Ja. Darum wissen wir jetzt auch, warum wir beide immer noch Single sind. He?
Richtig, weil wir unsere Popkultur, unsere Popkultur-Religion über alles andere stellen.
Ja. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich verbringe auch viel zu gerne Zeit mit dir, als dass ich das jetzt mit irgendeiner, wie soll ich das sagen, ich sage es jetzt gescheiter nicht, sonst gibt es dann wieder böse Mails. Und ein gutes Team sind eben auch der Jake und der Elwood Blues.
Oh.
Aber was sie auch gebraucht hat, dass überhaupt aus dieser ganzen Geschichte dann Filme entstehen können, ist ein Drehbuch. Und das Drehbuch, das hat Dan Aykroyd selber geschrieben gehabt. Und er erzählt jetzt nicht selber, wie das Ganze entstanden ist, sondern der Produzent vom Film, der Robert K. Weiss.
Dan Aykroyd had written actually a 324-page script that actually had a story for recruiting each member of the band individually.
We called it The Return of the Blues Brothers, and basically it was two scripts. It was the original and a sequel, and that's why it came out to 300-plus pages.
Übrigens, die Töne, die ihr gehört, ist aus dem YouTube-Video The Blues Brothers 1980, The Stories Behind the Making of the Blues Brothers Featurette, findet ihr auch als Link in den Shownotes.
Quelle dazu findest du in den Shownotes.
Das ist noch interessant, hast du jetzt gehört, 324 Seiten Skript.
Dan Aykroyd, ja. Ja, der hat immer gerne grosse drei Bücher geschrieben, oder?
Ja.
Also gross im Sinn von vielen Seiten. Viel Handlung und viel... Vielleicht eine verworrene Handlung, da können wir später darauf zurück,
ja,
wenn
glaub,
wir
ja.
über Blues Brothers 2000 reden.
Foreshadowing, ja.
Ei,
ich glaube, bevor wir über diesen Film reden, brauche ich dann auch hier den anderen Knopf, aber da kommen wir später dazu. Aber das Interessante ist ja, dass er drei Bücher geschrieben hat wie Roman. Habe ich mitbekommen, ja, mal, wo ich mich informiert habe. Und eben, weil normalerweise ist das Drehbuch so, hast irgendwie der Name von der Figur, dann irgendwie Ziele, dann einfach so Regieanweisungen und das füllt, ja, die Seite ist ja nicht, wie wenn du einen Text durchschreiben würdest. Mhm. Aber er hat den Text so durchgeschrieben, ist so auf 324 Seiten gekommen. Stell dir vor, er hat es in Drei-Buch-Format geschrieben, dann wäre er auch auf das Doppelte gekommen. Und der Film hat auch umgerechnet, wenn man so die Seitenzahl hat genommen hat, die er ursprünglich geplant hat, hat er über 5 Stunden gedauert. Ich glaube, wir beide hatten auch nichts dagegen gehabt, oder?
Ja, weiss nicht. Also, vielleicht ist es manchmal auch gut, wenn man es ein bisschen straffen tut. Also, zu viel vom Gleichen zu lang ist ja nicht immer so gut unbedingt, oder?
Ja, die guten 2 Stunden, die es dann am Schluss gegeben hat, die sind ja eigentlich auch tipptopp.
Also ja.
Sind ja eine runde Geschichte.
Ist das fast ein bisschen brutal, wenn ich das als Mega-Fan sage, ja. Aber ich finde es fast ein bisschen zu lang mit 2 Stunden.
Schon?
So eine Classic-Comedy geht ja meistens 90 Minuten. Mhm. So 89 Minuten ist ja der Klassiker, oder? Das ist meistens auch absolut okay. Aber ich wüsste jetzt nicht auch eine Szene, die ich gerne wieder rausschneide. Also, es ist auch schwierig bei diesem Film. Es ist auch zu viele gute Szenen gehabt. Ja.
Es wird natürlich auch länger durch all die Konzertauftritte und musikalische Auftritte, die es gibt. Oder?
Und Verfolgungsjagd.
Ja, genau, ja, die natürlich auch. Ja. Da kommen wir dann, glaube ich, später auch noch ein bisschen genauer dazu. Ja, aber wenn wir noch schnell durchgehen, die Hauptfigur haben wir schon angesprochen, Dan Aykroyd. Ich glaube, du bist ein sehr grosser Fan von ihm. Auch ein paar von der grössten Lieblingskomödien von dir spielt er eine wichtige Rolle.
Genau, Glücksritter, zum Beispiel Ghostbusters, ist auch mit dabei, Spione wie wir.
Ja.
Alles John Landis Film übrigens.
Ah, eben, ja.
Ja.
Blues Brothers 2000.
Oh Gott.
John Belushi. Kennt man ja auch aus Animal House, auch wieder ein John Landis-Film. Mhm. Hat leider eine viel zu kurze Karriere gehabt, der John Belushi, aus gewissen Gründen. Wir sind beide schon älter mittlerweile, als er überhaupt ist geworden. Er ist mit 33 ist er an einer Drogenüberdosis gestorben. Und wie hat man dem gesagt, wo er gerne konsumiert hat? Du hast es im Vorgespräch schon mal gesagt, Mark.
Speedball.
Genau, Speedball. Das ist eine Injektion, eine Mischung aus Kokain und Heroin. Tönt sehr gut, ja. Haben wir uns vorher ja schnell gegeben, bevor wir nachfragen.
Nicht so Sachen. Die Leute glauben es, weißt du? Ja, glauben alles.
Ich glaube, was im Radio kommt. Ah, okay, das ist gar nicht im Radio. Ja, und seither, lustiger Fun Fact, also in dem Zusammenhang, wenn man überhaupt von einem Fun Fact darf reden, wird der unter den Drögler den Speedball als Belushi bezeichnet.
Ah, oh nein.
Ja.
Okay, zweifelhafte Karriere.
Ja. Oder? Ja. 82 ist er im Alter von 33 ist er gestorben.
Mit 82 war ja noch etwas anderes. Ja, denn. Ja, schade, ein talentierter Mann, der hat sicher auch viel von dem Film ausgemacht, mit seiner Physis, mit seiner Präsenz. Das war ein wichtiger Pfeiler von Blues Brothers. Das merkt man leider auch bei Blues Brothers 2000, dass der Pfeiler eben nicht dabei war. Und man hat versucht, mit 3 anderen Schauspielern zu ersetzen, was nicht funktioniert hat. Und das zeigt auch nochmal, was der für eine Leistung gebracht hat in diesem Film. Obwohl er dort, glaube ich, schwer auf Drogen war, oder?
Ich glaube, permanent sie sogar müssen Aufpasser engagieren, weil ich glaube, dass eventuell Dreharbeiten keine Drogen nimmt.
Und gibt es nicht eine Szene, das ist mal so ein Fun-Fact, den ich nicht mehr gelesen habe, eine Szene, wo sie ihm gezwungen haben, dass sie irgendwie 4 Tage keine Drogen nehmen dürfen, damit man nicht sieht, dass die Augen rot unterlaufen sind. Da hätte er irgendwie 4 Tage müssen nüchtern bleiben.
Ah, das ist dort, wo er das einzige Mal im Film mal die Sonnenbrillen abzieht. Genau. Das ist recht gegen Schluss. Ja, das kann im Fall gut sein. Ja.
Mit der, wie heisst sie, Carrie Fisher
zusammen. Genau, ja.
Genau. Schöner lustiger Funfact am Rand. Ich hatte Carrie Fisher lange Jahre aus diesem Film vor allem kennt und nicht von Star Wars.
Kennt man die noch aus etwas anderem?
Ja, bei mir ist wirklich so gegangen.
Star Wars, hast du gesagt. Ja,
ganz hinten, ganz dunkel, Leute zu bedienen. Gell?
Ja, warte, jetzt ist das da der Film da mit den Kindern, die irgendwie auf Schatzsuche gehen? Oder? Oh. Ah nein, warte, das ist dort, wo das Alien auf der Erde landet und nicht bei der Familie ist. Das mit dem leuchtenden Finger.
Du lässt dich über zwei von meinen Lieblingsfilmen.
Bodo. E.T. und Goonies.
Genau.
Star Wars zählt in dem Fall nicht zu deinen Lieblingsfilmen.
Nächstes Thema.
Ja, das ist gut. Ja. Was ich noch sagen, jetzt haben wir John Belushi ja nicht schlecht gemacht, kann man ja nicht sagen. Aber noch für einen positiven Aspekt aus dieser ganzen Geschichte rauszuziehen, er hat übrigens 200.000 Dollar von seiner Gage, die er für Blues Brothers bekommen hat, er an einem
Kinderheim gespendet.
Ja, gut, weiss ja nicht, was die Kinder mit dem Geld haben gemacht, aber er hat auf jeden Fall in ein Kinderheim investiert. Passt ja zum Film, weil dort geht es ja darum, dass sie Geld sammeln, für ein Kinderheim zu retten. Aber noch schnell, du hast Carrie Fisher schon angesprochen, die sieht man etwa die mal in diesem Film, probiert die beiden Herren umzunieten, die Gebrüder Blues.
Vor allem Jake,
ja. Genau. Der Lutz ist dummerweise halt immer gut schon neben dran. Und man weiss lange nicht, warum. Gegen Schluss kommt der aus, dass die zwei mal etwas zusammen hatten. Und ja, dann wickelt er sie nochmal um den Finger und lässt sie dann so wie einen heissen Herdöpfel einfach fallen.
Eine sehr ikonische Szene, wenn er Brille einmal im ganzen Film abzieht, oder? Und mit seinen blauen, braunen Augen. Grüne, graue, kannst du das reinschneiden, was denn ist?
Ja, das ist gut.
Dass sie anschauen tut.
Ja, und nicht vergessen darf man John Candy, ja, grosse Nummer gewesen in dieser Zeit. Der spielt den Polizist, der auf der Jagd ist nach diesen beiden Blues Brothers. Einer, der vielen, der hinter denen her ist.
Und weißt du, was mich beim John Candy, was ich so lustig gefunden habe, wo er auftreten ist? Es ist die Szene, wo sie das Konzert geben, Blues Brothers, und er kommt mit den Bullen rein und sagt, ja, Moment, wir lassen sie zuerst spielen, dann sie dann verhaften. Ja. Da hat er einfach so einen Clubtisch an und er ist der Bull, der die muss fangen. Nehmen wir auch einen, komm mal, wir nehmen 4. Ich finde das so ein völliges Detail in diesem Film, aber ich habe das so lustig. Ich muss jedes Mal lachen, wenn die Szene kommt und John Gell muss einfach so Drinks ordern für seine Kollegen, die mit ihm am Tisch hocken. Grossartig.
Und heutzutage sind die Brüder Schmierlätze, die immer sagen, nein, ich trinke nicht im Dienst. Den hat er noch gesehen, Anfang 80, wie man es macht. Frank Oz ist auch so ein Thema, gerade im Zusammenhang mit der Reihe, die du vorhin gesagt hast, wo Carrie Fisher dabei war. Was ist das jetzt heute?
Star Trek, Star Wars.
Star Wars, Messi, genau. Dort spielt ja der Frank Oz der Yoda.
Aha.
Ja. Das ist der mit denen.
Das Lustige ist, der Bodo tut so, als würde das nicht ausgehen. Ich gehe mich wirklich nicht aus.
Also, ja,
Yoda ist da der kleine.
Der kleine Grün.
Der Frosch.
Ja, genau.
Okay.
Frosch mit den langgezogenen Ohren.
Das habe ich mega unbeliebt gemacht bei allen Nerdinnen und Nerden, die dazuhören.
Ja, ich weiß nicht, ob Star Wars Fans zuhören. Sie können uns ja schreiben auf, wie ist deine Nummer?
Genau. Bodo.frick@
Bodo.frick, der Rest könnt ihr euch ausdenken. Spätzünder.ch oder so.
Oder zusammen googeln.
Ja, genau. Und der Henry Gibson, kenne ich vor allem aus einer von meiner Lieblingsserien Boston Legal. Dort hat er den Richter gespielt. Und hier spielt er auch eine recht derbe Rolle. Er spielt nämlich den Anführer von dieser Nazi-Truppe, der auch hinter den Blues Brothers her ist, nebst der Polizei und irgendeiner Country-Band.
The Good Old Boys.
Ja, the Good Old Boys. Ja.
The Good Old Boys.
Ja, und dann haben wir natürlich ganz viele Schauspieler, Kopf, das
Musiker. Ist mir los.
Ich bin richtig nervös, wenn ich weiss, wie von dir hocke, ich finde
das
Wort
gar nicht. Das ist ungewohnt, gell? Ja, dass wir uns wirklich sehen.
Ja, aber es ist schön.
Ja, es ist wunderbar.
Ah, wir trinken übrigens Wasser noch schnell.
Ja, Hanenwasser, das bin ich schon ausgedrückt, aber wir können trotzdem mal anstoßen zum Wohl.
Ganz viele Musiker wollte ich natürlich sagen. Sei es durch John Lee Hooker, den du vorhin schon angesprochen hast. B.B. King.
Ah, nein, das ist ein zweiter Teil, Entschuldigung.
Ah, okay, kommt der dort vor. Ja, den haben wir nämlich nicht aufgeschrieben. Der James Brown, Cap Calloway, der ja auch der Ziehvater, in Anführungszeichen, von diesen beiden Blues Brothers spielt. Der Ray Charles, der Aretha Franklin, haben schon gesagt, und der John Lee Hooker eben auch. Und das Traurige an dem ist, das ist mir irgendwie, glaube ich, vor einem Jahr oder so, ist mir das aufgefallen, als ich das letzte Mal gesehen habe, den Film. Die sind
ja
alle tot.
Ja.
Schon der.
Ja. Das ist brutal, wenn du den Film schaust. Ja. Viele von denen, fast alle Hauptfiguren leben nicht mehr.
Ja, also eben gut, wenn man die Musiker anschaut, der Dan Aykroyd, der lebt ja zum Glück noch.
Carrie Fisher lebt auch nicht mehr, oder?
Die stimmt, die ist ja gestorben.
John Candy lebt nicht mehr, ja. John Belushi lebt nicht mehr.
Ja. Ist echt der John Landis, der lebt noch? Das weiß ich gar nicht.
Ich habe gestern extra geschaut auf Wikipedia. Also wie auf Wikipedia gestern, was haben wir heute für ein Datum?
Der 4. Juni.
Also gestern ist auf Wikipedia noch nicht gestanden, dass er gestorben ist.
Ah, also gut, ja, sind wir dann korrekt. Ja, der Regisseur von den Blues Brothers, mir ist ein paar Filme aufgezählt, die er gemacht hat. Muss man da noch etwas speziell erwähnen? Ja, vielleicht der Prinz aus Zamunda, je nachdem, finde ich glaube viel gut. Muss ich ehrlich zugeben, habe ich nie gesehen.
Habe ich gesehen, ist mir aber ein Rätsel, warum die alle so toll finden.
Also ja, eben, das kann man nicht verstehen, aber eine wunderbare Fortsetzung hat er, glaube ich, noch bekommen, wo man unbedingt mal gesehen hat.
Die hast du, glaube ich, recht schrottig gesehen.
Wunderbare Fortsetzung ist auch Beverly Hills Cop 3.
Da habe ich nur den ersten gesehen.
Der ist nicht verpasst. Ich glaube, der erste längt im Fall.
Okay. Mhm.
Der dritte, also der zweite geht auch noch, der dritte ist dann wirklich ein Rohrkrepierer. Und, was auch noch lustig ist, ich weiß nicht, ob du das gewusst hast, er hat das Musikvideo zu Michael Jackson, Black or White, hat er.
Ja.
Regie geführt.
Das ist ein gutes Musikvideo. Ja.
Gell?
Ja.
Ja, und das sagt er eigentlich so zu den Akteuren, die Blues Brothers gespielt haben.
And part of the success of the Blues Brothers, here were two actors playing singers. You know, they successfully, you know, obviously I can say this now in hindsight, but the creation of the mythology of these characters has been very strong, very successful. I mean, to the point where it's kind of scary, where I meet people who tell me, you know, Jake and Elwood Blues are these, you know, legendary blues artists. And I think, uh-oh.
Ja, eben, genau, die Leute haben zum Teil das Gefühl gehabt, die gibt es wirklich. Die Blues Brothers, weil der Dan Aykroyd und John Belushi, die ja im richtigen Leben, sage ich jetzt mal, auf der Bühne Alben gespielt haben. Das ist schon krass. Und dann so wie, ich stelle mir das als Musiker auch noch cool vor, wenn du auf der Bühne noch wie eine Figur spielst, wo du eigentlich gar nicht bist, kannst du auch so richtig Zahl rauslassen. Ich habe bei diesen beiden so ein bisschen das Gefühl.
Ja, hat es ja bei ein paar Musiker gegeben, dass sie eigentlich eine Rolle gespielt haben auf der Bühne. Wenn du den Helge Schneider zum Beispiel anschaust, ich glaube nicht, dass der im echten Leben so da ist, drauf ist, wie auf der, also ich hoffe es nicht für ihn und seine Familie. Da hat es ja diverse Musiker und Schauspieler gegeben, die sich da so ein alter Ego zulegen tun. Und wenn man das dann quasi mit einem echten Mensch quasi verwechselt, das zeigt nur, wie gut die Person Schauspieler kann. Mhm. Ja. Eigentlich ein Kompliment.
Ja. Ob schon, man muss ja sagen, sie sind jetzt nicht so wahnsinnig facettenreich, die beiden eigentlich, wenn man sie so anschaut. Also, weißt du, die schalpen da so ein bisschen durch den Film durch. Aber so viel vom Charakter von diesen beiden kann man eigentlich gar nicht sagen. Man weiss, der Jake eben irgendwie mal ein Verhältnis hatte mit der anderen aus dem anderen da Filmzeugs. Mhm. Dass er im Knast war und der Elwood, von dem weiss man eigentlich fast viel weniger. Der wohnt irgendwo so in einem abgefuckten Apartment irgendwo in Chicago, arbeitet irgendwo so in einer Fabrik.
Und isst gerne Toastbrot.
Ja, genau, stimmt. Genau. Pures Toastbrot, aber sonst...
Und sehr gerne Flammen Musik. Rüstet. Die haben gerne Musik.
Viel mehr muss man gar nicht wissen. Das ist echt schon noch krass, oder? Heute, wo man sagt, ja, Charakter muss entwickelt sein und muss facettenreich sein und so. Und dort hat man echt drauf geschissen. Wenn man so sagen.
Ja, es sind sehr eindimensionale Figuren, aber die eine Dimension, die verhebt, die spielen sie gut aus. Mhm. Und das für eine Comedy lenkt das ja auch. Da musst du ja nicht irgendwie
Wir haben noch nicht mal eins gehabt und wir sind beide schon am Lallen, das ist lustig.
Das ist Titz.
Ja, das ist Titz, Titz, Titz und Titz. Aber mal abgesehen davon, es gibt ja ganz viele Musikerfilme da, ich habe auch ganz viel das Gefühl gehabt, dass sie jetzt, wie, also auch nicht gerade ein Biopic über Blues Brothers, ich hoffe jetzt nicht, dass irgendjemand das Gefühl hat, die Geschichte ist tatsächlich so passiert. Aber wie ordnest du jetzt diesen Film ein, wenn du so mit anderen Musikfilmen vergleichst, die du gesehen hast? Also klar, man kann es fast nicht vergleichen. Es gibt ja noch Spinal Tap, könnte man jetzt vielleicht noch reinnehmen, wo ja eine fiktive Band thematisiert, oder Dewey Cox, Walk Hard.
Ja, und da der Eurovision-Song-Film von Netflix. Das ist ein bisschen so eine gefakte Musiker-Bio. Sonst... Ja, aber kannst du nicht vergleichen, weil das andere sind ja die echten Leben von echten Musikern, oder? Ob es jetzt irgendwie Ray ist oder der Film über Johnny Cash zum Beispiel. Das ist nicht vergleichbar. Ja, ja. Oder der Queen-Film, Queen-Bio-Film, oder? Bohemian Rhapsody. Was haben wir noch gehabt?
Der Beatles-Film. Der
Elton John-Film.
Obwohl,
der Beatles-Film haben sie ja nicht den Kniff gefunden. Das ist ja einfach ein Typ, der in einer Welt aufwacht, wo die Leute Beatles nicht kennt haben.
Ah, ja.
Das wäre ja ein Bodensee in der Raumwelt.
Ja, genau. Ja. Das ist übrigens eine Idee, die sie mir geklaut haben. Also, geklaut. Die haben mir das schon vor irgendwie 15 oder 20 Jahren habe ich mir das mal überlegt, lustigerweise mit der anderen grossartigen Rockband, also einer, der wirklich gut ist. Und zwar habe ich so gedacht, weißt du, cool wäre es, wenn ich könnte in die Vergangenheit reisen, sagen wir jetzt mal irgendwie so Anfang 60er, und einfach alle Lieder, die die Rolling Stones dann später rausgebracht haben, einfach dort gehen spielen mit meiner Band. Und niemand weiß, wer die Rolling Stones sind, wissen noch gar nicht gibt.
Genau, so haben sie die Rolling Stones auch gemacht. Die haben einfach sämtliche Musik aus Amerika plündert. Von den schwarzen Musikern und haben das ihre eigenen
ausgegeben. Wolltest du jetzt das Fass wirklich auftun, lieber Mann? Das ist noch blöd, gell? Weißt, wenn wir jetzt bei mir daheim werden, könnte ich sagen, dort ist die Tür, gell? Ja, aber ich bin ja zu Gast bei dir, dann muss ich mich benehmen.
Wir können ja gerne mal den grossen Wettstreit machen, Podcast. Beatles vs. Stones.
Ja. Das können wir sehr gerne mal machen. Auch müssen wir das Filmsünder-Universum noch ein bisschen auftun.
Auf Musiksünder.
Musiksünder, ja. Wir mit unseren Kreativen. Aber wir sind ja jetzt eigentlich nicht bei den Beatles und nicht bei den Rolling Stones, wir sind bei den Blues Brothers. Und eine wichtige Frage, vor allem jetzt in der heutigen Zeit, wo man ja vor allem digital unterwegs ist, was Filme angeht. Wie hast du den Film?
Den Film habe ich auf DVD tatsächlich. Mhm. Ja, das ist es.
Ja, ich denke, dass das auch eine spannende Frage ist, die ich dir da stellen wollte. Soundtrack?
Soundtrack?
Hast du den besitzt auch irgendwie, oder?
Habe ich CD, falls jemand noch weiss, was eine CD ist. Und tatsächlich eine Schallplatte davon. Hat mir mein Podcast-Kollege, der Simu Dick, lieber Gruß, mal auf den Geburtstag die Schallplatte geschenkt. Und das war dann für mich die Initialzündung, um mir jetzt endlich mal einen Plattenspieler kaufen, den ich dann gemacht habe.
Ah, super.
Grossartiger Soundtrack.
Ja.
Vom ersten bis zum letzten Ton.
Mhm. Ja, das, ich glaube, ja, dann, wo wir abgemacht haben, dass wir den Podcast aufnehmen, habe ich auch den Soundtrack rein. Da dachte ich, jetzt lass mich schnell ein bisschen berieseln. Schaffe es nicht abzustellen, bis er fertig ist. Im Fall, es muss ich von A bis Z muss man es durchlassen. Ich muss ehrlich sagen, ich habe einen nicht physischen Film. Ich habe dürfen im Zuge von unserer Idee, den Podcast aufzunehmen, oder von deiner Idee besser gesagt, habe ich mir digital müssen kaufen, weil er ja auf keiner Streaming-Plattform mehr drauf ist, wo ich selber Abonnent bin, sagen wir es mal so. Mhm. Und es würde ja niemand einfach illegal so einen Film einfach im Internet schauen oder so. Gell? Darum habe ich mir nicht besorgt. Jetzt besitze ich ihn halt einfach digital, aber es wäre halt schon schön, so irgendwie das Special-Booklet oder so.
Ich habe mir ehrlich gesagt den ersten Teil nicht mehr extra angeschaut vor dem heutigen Tag, weil ich habe
mein Leben gar nicht
schon gefühlt etwa 20 Mal gesehen. Und das ist eins von meinen Geburtstagsreiten, ist ja entweder der Blues Brothers schauen oder Big Lebowski oder Ärzte Live. Das ist das, was ich an meinem Geburtstag, wenn ich dann so heimkomme von der rauschenden Geburtstagsparty, mir noch quasi auflege, um den Geburtstag ausklingen zu
lassen. Ah, sehr schöne Tradition. Ja. Ja. Geht jetzt noch ein Moment?
Geht noch einen Moment.
Ja. Aber dann schaust du schnell mal den gleich schon wieder.
Bald ist es wieder so, wieder so weit, genau.
Jetzt kommt die berühmte Gretchenfrage, wie man sagt, hast du Blues Brothers schon mal auf der Kinoleinwand gesehen?
Leider nein. Ja. Das wäre ein grosses Ziel, ein grosser Wunsch von mir, mit anderen Filmen zusammen, die mal im Kino zu sehen oder Open Air schon nur. Ganz geil wäre natürlich mit Live-Musik, das ist das in diesem Film ein bisschen schwierig.
Ja.
Bei anderen wäre das eben noch cool, so mit dem Score quasi vom Orchester live begleitet, irgendwie so.
Das wäre schon Das gibt es ja, glaube ich, in Luzern machen sie das noch viel, gell? Glaube im KKL, wo sie einen Film zeigen und live dazu spielen. Ja, wird jetzt auch bei den Blues Brothers ein bisschen schwierig, ich weiß gar nicht. Ja, aber also der Jake haben wir ja eh schon nicht mehr. Und ich weiß nicht, ob der Dan Aykroyd das noch machen würde heutzutage. Und von den anderen Musikern weiß ich gar nicht, wer von denen alles lebt.
Ich glaube, da ist ja sicher mindestens die Hälfte von denen gestorben. Es wird ja gefühlt alle 4 bis 8 Wochen wieder eine Meldung, Musiker XY gestorben, und er spielt unter anderem im Blues Brothers Film. Von dem her sind da, glaube ich, auch schon ganze Haufen leider nicht mehr unter den Leben.
Ja, spätestens nachdem sie die Blues Brothers 2000 haben gesehen, sie haben es
mitgemacht, dann noch schlimm.
Aber ja, dir jetzt da etwas voraus. Du hast Blues Brothers und den Soundtrack sehr schön daheim. Ich habe dafür Blues Brothers tatsächlich schon auf der Kinoleinwand gesehen. Und zwar im Jahr 2020, mitten der Corona-Zeit, auf dem Expo-Areal zu Bern, wo dort das Open-Air-Kino war. Und dort bin ich zusammen mit meinem lieben Ex-Arbeitskollegen und guten Freund Philipp Sommerhalter, bin ich diesen Film schauen. Und darum habe ich ihn jetzt noch so als Special Guest, habe ich ihn jetzt auch noch eingeladen. Er kommt jetzt nicht physisch vorbei, aber hat mir noch ein paar Eindrücke mitgeben. Jetzt insbesondere zu dem Kinoerlebnis, das wir dann zusammen in diesem Sommer teilen können.
Lieber Bodo, wenn man natürlich mit dir geht, kann einen Klassiker schauen, dann muss es zu einem klassischen Moment kommen. Den haben wir ja erlebt, kann man sagen, oder vor 2 Jahren Open Air Kino auf der grossen Almenz-Bern. 600 Leute hatten Platz gehabt, 30 Nassen sind gekommen. Und genau der, der hinter uns gehockt ist, Bodo, wir erinnern uns für immer, oder? Genau der hinter uns hat Covid gehabt.
Ja, das ist jetzt leider ein schade, dass es sich vor allem an das erinnert. Aber es war schon nicht schlimm gewesen. Also wir haben uns nicht angesteckt oder etwas. Aber eben das Erlebnis dort in diesem Open-Air-Kino, 30 Leute einfach dort, oder? Und es war noch das 40-Jahre-Jubiläum vom Film, darum haben sie ihn überhaupt gezeigt. Und was wirklich cool ist, oder? Der Film fängt ja so ein bisschen mit Gefängnis. Mhm. Und dann hat es ja so, ist ja eigentlich nicht so schönes Wetter dann, oder? Es hat
ja, viel Wolken, so Industriequartier und so. Ja. Ja,
genau. Und genau dann ist das Bern selber, also vorher hat es runtergeschiffen, kam in so, wir haben Angst gehabt, dass wir gar nicht gehen können, weil es natürlich auch nicht deckt war dort bei diesem Open Air Kino. Es hat so aufgehört, aber überall hat es noch Wolken gehabt oben drüber und es hat blitzt im Hintergrund während dem Film die ganze Zeit. Und es hat echt perfekt zur Stimmung gepasst. Das ist wirklich ein extrem geiles Erlebnis gewesen, ich muss es einfach so sagen.
Jetzt eine ganz andere Frage, ja. Völlig off-topic. Haben alle deine Radiokollegen, wieso haben die alle so eine gute Stimme? Das ist furchtbar.
Ja, das ist
also wenn du etwas abdrückst von deinen Kollegen, ja, Joe Bodo, ich kann mich noch gut erinnern, beim Tagsmahl zusammen, sie gehen Whisky zu rauf. Also das ist unwahrscheinlich.
Ja, darum sind sie alle beim Radio, gell?
Das ist ja Wahnsinn.
Und ich nicht mehr.
darum sind wir beim, ja gut, ich bin zwar beim Radio,
aber ich habe eine hohe Stimme.
Nein, du hast schon eine sehr angenehme Stimme.
Ja, ja, angenehme Stimme, das freut mich.
Wir können jetzt einfach so reden, weiter.
Wenn wir so weiterreden.
Aber wenn du schon so Freude hast an dieser Stimme vom Herrn Sommerhalter, ja. Jetzt möchte ich gerne noch wissen, was du sonst noch so von diesem Film haltest, vor allem so ein bisschen, was der erste Kontakt war, mal abgesehen von dem Covid-Patienten, den wir immer gesehen haben im Open-Air-Kino.
Der erste Kontakt mit diesem Film hatte ich ja gar nicht im Kino gehabt, sondern in einem Pfadilager. Da hat es ein Bundeslager gegeben und irgendwie nach dem Nachtessen in diesem riesen Festzelt hat ein DJ hat einfach den Soundtrack zu Blues Brothers gespielt. Und der ist uns allen extrem eingefahren. Wir haben auf den Tisch getanzt und wir haben da wie die Leute genesseln. Und erst nachher ist ihm der Sinn gekommen oder bewusst worden, dass wir uns auch ein bisschen aufgeführt haben, wie irgendwie die Gefangenen in der Schlussszene von Blues Brothers.
Wie die Lötigen Esel.
Die Lötigen Esel.
Das ist ja lustig. Marc und ich haben zusammen beim Kanal 3 dann zumal gearbeitet. Und es war immer lustig, wenn du wieder mal so einen berndeutschen Ausdruck hast aufgeschnappt. Legendär ist natürlich. Ja, weißt du, bei uns in Basel sagt man ja einem kleinen Kind ein Buschi.
Ja,
und ihr, wie sagt ihr denen? Ein Bebe!
Bebe! Schau da, das schöne Bebe!
Ja, das ist der Podcast mit der wenigsten Struktur, aber es ist eigentlich noch gut, dass wir ja noch da so ein paar Einspieler haben, die uns die wieder zurück zum Thema bringen. Der Philipp hat jetzt den Film recht gut zusammengefasst und wir haben ja auch schon gesagt, oder der Soundtrack, der eine ganz wichtige Rolle spielt.
Genau.
Und dass man eben eher da, wenn man den hört, tanzt oder tut, wie die Leute genesle, wie am Ende vom Film Blues Brothers. Aber bevor wir zum Ende kommen, lieber Marc, fangen wir doch gescheit mal von vorne an. Wir haben jetzt schon so ein bisschen über die Handlung geredet, aber ich würde jetzt gleich gerne so ein bisschen Szenen durchgehen oder ist mehr Zahl von Szenen.
Szene,
ja.
Szene.
Wir tun jetzt das schön inszenieren hier und fangen doch gleich an. Wo könnte man besser anfangen als beim Anfang?
Eine Timex-Digitaluhr zerbrochen. Ein unbenutztes Präservativ. Ein benutztes. Ein schwarzes Anzugjackett. Ein paar schwarze Anzughosen. Ein Hut. Schwarz.
Schwarz.
Dann haben wir eine Sonnenbrille. Und $23.07.
Alles, was es braucht für einen geilen Film, hat der Frank Oz übrigens, wo der Knastwärter hier spielt, am Anfang von Blues Brothers, jetzt schön aufgezählt.
Und schon er macht das so, weißt du, wunderbar, mit dem rochenden Humor, so es da ist. Gab die Szene, wo er sagt, ein Präservativ benutzt, da hat er das Kondom so auf einem Kugelschreiber, so aufgespiesst irgendwie. Grossartig.
Ein benutztes. Aber gleich staubtrocken und so. Also, mir dünkt, der Film fährt da schon einfach sackstark an. Du hast es vorhin auch schon gesagt, wie man dort die grusige eigentlich Industrielandschaft sieht von aussen. Und dann, wie der Jake an seinem Entlassungstag quasi eben zu diesem Wert geführt wird. Das dauert ja auch schon fast Ewigkeit. Ich glaube, eine halbe Stunde ist schon durch, bis er mal aus dem Knast draussen ist.
Ja, wir sind so durch Gangviech und völlig untypisch für einen Musikfilm, wo es nicht beim Musik an, sondern einfach, es kommt das Industrieviertel, das sieht mega grusig aus. Würdest du nicht denken, also bei ABBA, dem Film, würdest du so etwas nicht sehen am Anfang wahrscheinlich. Du siehst das erste Mal das erste ABBA-Lied und dann kommt die schöne griechische Insel, die Sonne scheint,
ja,
und sind alle farbig angelegt und da ist irgendwie einfach so, ja. Und das finde ich, das vielleicht finde ich ja super an diesem Film.
Ja.
So der unprätentiöse Anfang.
So ungeschönt halt einfach, ja, irgendwie. Ja, das schöne Sweet Home Chicago einfach mal so von richtigen Seiten zeigt.
Und wie sie selber, du sagst, richtig, so richtig rauszögern, ja, bis endlich der Film mal anfängt. Minutenlang läuft er durch die Gänge durch.
Ja.
Und eben, dann kommt er dort und bekommt sein Zeugs zurück. Und es ist wunderbar. Der Anfang ist King.
Dann übrigens noch einen Fun Fact dazu. Und
so
zwar,
Fangfolge, du
hast eine Fangfolge. Nein, nein, keine Fangfrage hier. Wir schwitzen ja sonst schon genug. Gell? Nein, bei den Dreharbeiten zu dieser Szene, wo man von aussen den Knast sieht, zuerst haben sie ja einen Helikopter gebraucht, aber dummerweise die Leute, die dort in diesem Knast haben gearbeitet, nicht informiert. So wäre der Helikopter von der Filmcrew noch fast abgeschossen worden, weil sie gedacht haben, da wird jetzt ein Ausbruch irgendwie stattfinden, weil der Helikopter dort um das Gefängnis umgekreist ist. Es war also ein echtes Gefängnis, das sie dort gefilmt haben.
Mit echten Insassen.
Echte Insassen.
Und nicht, wenn sie Angst haben, dass jemand ausbricht.
Ah, ja, dann auch schon. Ja, ja, klar. Also die man im Film sieht, bin ich mir jetzt nicht
sicher, wahrscheinlich
die am
nicht,
Schluss, ob das so echte waren, müssen wir mal nachher recherchieren. Aber jetzt sind wir schon am Schluss. Eigentlich sind wir immer noch am Anfang. Genau. Und du hast vorhin schön gesagt, es geht lang, bis er endlich aus dem Knast raus ist. Steht vor der Tür, vis-à-vis von seinem Bruder. Und er fängt es an. Und zwar so richtig. Schon die erste Unterhaltung zwischen diesen zwei Typen ist einfach legendär.
Was ist denn das?
Was?
Ricari hier.
Das ist ein alter Mount Prospect Polizeiwagen. Wir haben die Dinger für Nabel und Nei verschleudert.
Da kriege ich doch eine Gänsehaut unter den Fußsohlen. Nach 3 Jahren lasst ihr mich aus dem Knast. Und mein eigener Bruder kommt mich abholen mit einer Bullenschaukel.
Ist
Bullenschaukel.
Ja, die Bullenschaukel. Ja, ja, der Film hat hier auf Deutsch halt die Ausschnitte genommen. Ich habe ihn, glaube ich, zuerst mal auf Deutsch gesehen. Glaube, letztes Jahr eben, oder vorletztes Jahr im Kino zuerst mal auf Englisch. Ich weiß nicht, wie konsumierst du den Film Alben?
Ja, der Tradition folgend halt auf Deutsch, weil das halt die erste Mal im Fernsehen auf Deutsch gelaufen ist. Was mir jetzt beim letzten Mal aufgefallen ist, als ich es geschaut habe, an meinem Geburtstag, wenn du auf Deutsch schaust, dass man merkt, es ist von 1980, weil die Leute, die synchronisieren, sind amigs so nicht ganz der englische Spruchmächtig. Einmal sagt eine Figur so, ja, das sind die Blues Brothers.
Blues Brothers.
Und dann haben die da irgendwie aus dem Osten gekauft, oder was ist das für eine, der das synchronisiert? Ja, das ist stimmt, so eine Feinheit. Aber da musst du wirklich schon nerdig unterwegs sein und den Film schon 20 Mal gesehen, dass er plötzlich so Details auffallen.
Ja. Ich habe jetzt eben einmal auf Englisch gesehen und ich muss sagen, die deutsche Synchronisation ist also wirklich sehr gut geprägt. Also wenn man heutzutage so sagt, dass die Synchronisationen aber nicht so gut sind, muss man sagen, dann haben sie aber noch recht gute Bücher abgeliefert. Gehört man ja ganz viel so in den Terence Hill und Bud Spencer Filmen, dort haben sie ja recht Effort geleistet, dass auch die Synchronisationen besser sind sogar als das Original. Und bei dem denke ich mir auch, da kann man auch gut auf Deutsch schauen, das Gleiche gilt auch für Ghostbusters und so. Echt, dann hat man sich irgendwie noch so...
Hat es noch mir gegeben.
Ausser vielleicht mit den englischen Ausdrücken halt.
Ja, ja. Das
sie haben es halt echt nicht besser gewusst.
So englische, nicht englische, amerikanische Städtenamen, wenn sie, sind sie nett hier, so sagen, das ist auch nichts lustig. Das ist nicht bei Blues Brothers, bei anderen Filmen. Ja. Wir wohnen hier in Chicago.
Ja, aber genau, das so, kennt man ja. Richtig. Ja, das ist so die erste Szene, wird der Jake aus dem Knast rausgeholt und dann passiert so ein bisschen Zeug und gehen sie die Nonnen besuchen, den Pinguin, wie sie also liebevoll sagen.
Mit seinem Lineal,
ja, genau,
wo sie immer reinschlägt, wenn sie fluchen.
Im alten Kinderheim, wo sie aufgewachsen sind, erfahren sie dort ja eben, dass das Kinderheim soll zugehen, weil es kein Geld mehr hat. Und dann sind ja die beiden so ein bisschen am Boden zerstört. Und wissen nicht so genau, wo mit sich her. Kommen dann aber an einen gewissen Ort, wo der Jack näher wortwörtlich der Leuchtung hat.
Siehst du dieses Licht? Siehst du dieses Licht?
Welches Licht?
Hast du es denn nicht gesehen?
Ja, ja, Jesus, heiliger, stimmt als der Christus. Ja, ich habe das Licht gesehen.
Und das ist ganz lustig, weil ich, der überhaupt keinen religiösen Anstrich habe, eigentlich ganz im Gegenteil, ich komme Hühnerhaut über ab dieser Szene schon nur, wenn ich sie höre, und das heisst ja etwas.
Ja.
Wie stehst du eigentlich zu diesem religiösen Anstrich, den der Film ja definitiv hat, weil sie reden ja die ganze Zeit davon, dass sie on a mission from God sind und eben auch die ganze Handlung wird eigentlich auch losgetreten durch die Szene am Anfang in der Kirche.
Haben wir so noch gar nicht überlegt eigentlich. Das ist für mich völlig losgelöst. Gell? Das hat mit der Handlung zu tun, weil sie halt aus dem christlichen Waisenhaus kommen und das quasi ihr daheim ist, dass sie das nicht möchte mit allen Mitteln erhalten. Und sie machen ja wirklich, oder nutzen ja alle illegalen Mittel, um zu ihrem Ziel zu kommen, um eigentlich einen guten Zweck zu erfüllen. Und ob das jetzt ein christliches Waisenhaus gewesen wäre oder sonst irgendetwas. Es ist mir ein Vehikel für den Film. Also keine Religion und kein. Also ich glaube nicht, dass jetzt irgendein Hardcore-Christ den Film besonders toll findet, weil ich ganz im Gegenteil.
Ich glaube auch nicht. Ich habe das Gefühl, sie haben es nicht so gemeint, wie es im Film dargestellt wird. Es ist ja immer so mit einem kleinen ironischen Augenzwinker, wenn er so Sachen hört.
Hey, der liebe Gott. Wir haben uns geeinigt.
Wir sind im Auftrag des Herrn unterwegs.
Ja, der Auftrag ist eben, dass sie die Band zusammenbekommen, die Blues Brothers. Und die sind überall verstreut, irgendwie in der halben Weltgeschichte. Und dann gehen sie einen nach dem anderen einsammeln. Und wie wir schon gehört haben am Anfang, wäre die Idee gewesen, dass man für jeden Einzug quasi zu rekrutieren wieder, der Dan Aykroyd eigene Storyline entwickelt gehabt. Jetzt hier kommt man so ein bisschen in der komprimierten Form, kommt man es über. Aber führt dort zu sehr vielen witzigen und sehr musikalischen Szenen.
Eigentlich hat man ja den Originalstoff als Serie können umsetzen, dann wäre es ja wieder aufgegangen, oder?
Ja, jetzt hast du mir etwas vorher weggenommen, was ich am Schluss noch wollte sagen. Aber da kommen wir dann noch dazu. Ist gut, sprichst du das an, dann vergessen
wir es sicher nicht.
Ja, das ist ein guter, scharfer Teaser.
Es bleibt spannend.
Ich glaube, wir sind mehr am Teasen hier, als dass wir überhaupt etwas erzählen. Aber die Szene, die wir jetzt gehört haben, dort im Restaurant, ist ja einfach sackstark. Ist ja so slapstick-mässig. Sie zwei gehen in das Restaurant, das wird geführt von einem, wo zur Band gehört hat und überhaupt nicht zurück zu dieser Band will. Ich frage mich, was die angestellt haben, weil niemand will die eigentlich zurück zu dieser Band so richtig. Und dann fangen sie halt echt dort an, dass sie herhocken an den Tisch und sich aufführen wie die letzten Vollidioten dort. Ja. Das Essen rumschiessen, der eine macht doch noch... Das hätte jetzt echt so rausschneiden. Jake, der doch am anderen Tisch das Angebot macht. Hey, wie viel willst du für die Kleine da, für deine Tochter? Grandiose Stimmt. Szene.
Sie benehmen sich wie die Axt im Walde, oder?
An Vulgarität nicht mehr zu übertreffen.
Nein. Und, aber sie erreichen so ihr Ziel, das ist ja schlimm. Er sagt, ja, ist gut, ich komme, aber jetzt hören auf.
Ja, irgendwie. Genau.
Ja. Genau. Und Szene auch, wo sie noch hat, ja in Diner gehen, oder? Mit Aretha Franklin.
Genau.
Ist auch grossartig, sehr ikonisch. Auch wo sie da singt, ist grossartig. Also, also wenn ich an Blues Brothers denke, ist das eine der ersten Szenen, wo mir Kopf kommt, neben Ray Charles natürlich, wo da Ray's Music Store, oder? Wo da die Orgel rein verkaufen will. Und dann der Bub, der etwas stehlen will, er merkt es aber.
Obwohl er nichts sieht eigentlich.
Obwohl er nichts sieht, genau. Es ist alles so ikonisch und dann singen sie immer noch ein Lied. Und das finde ich eben so cool, dass ich bin ja sonst überhaupt kein Musical-Fan, ganz und gar nicht. Aber das Anlasslose plötzlich vor sich lossingen, finde ich in dem Fall eben recht witzig. Es gehört irgendwann so zum Film dazu. Es ist irgendwie so völlig ohne Ankündigung, wenn sie einfach plötzlich einfach singen, jetzt mit drin, oder? Ja, zeig einfach Respekt. Dün, ding, ring, ring, und dann geht's los, oder?
Ja, dort hat es gut funktioniert, im ersten Teil.
Gell? Im ersten
Teil. Können wir dann später dazu schon wieder anteasen. Nee, das ist eben wirklich super. Also wenn ich an Blues Brothers denke, der ist natürlich der eine Song, den man vielfach damit in Verbindung bringt, ist natürlich Everybody Needs Somebody.
Genau.
Und die zwei, die du jetzt gesagt hast, also Shake a Tail Feather von Ray Charles, ist einer von, den ich glaube in diesem Film sogar das erste Mal gehört habe. Und das ist einer von meinen absoluten Lieblingssongs geworden. Ist leider, wenn man durch einen Soundtrack auf einer bestimmten Plattform hört, wo ihr vielleicht jetzt auch den Podcast hört, nicht drauf ist.
Pfui!
Pfui, ja. Werden wir jetzt verbannt, wenn wir da unseren Arbeitgeber zusammenschiessen. Hochoffiziell. Nein, und natürlich Think for Aretha Franklin, genau. Ein grandioser Song. Und so sammeln sie eigentlich quasi alle Bandmitglieder ein und die sind dann am Schluss alle wieder dabei in dieser Band. Und dann geht es ja darum, dass sie eben die Auftritte machen können. Und haben irgendwie nicht wirklich einen Plan, wo sie her wollen. Und sehen per Zufall irgendwie so einen Country-Schuppen am Strassenrand, wo am Abend ein Konzert stattfindet. Sie gehen stinkfrech dort rein und behaupten, dass sie aber die Good Old Boys sind.
Die
Good Old Boys. Und spielen dann dort für die besoffene Meute, die ja am Anfang gar nicht einverstanden ist mit dem Sound, den sie spielen. Weil sie fangen ja global mit Mit Soulman Globes.
Ja, mit normalen Routinen, oder?
Genau. Und zum Glück hat es ja so ein Gitter vor der Bühne, weil die einfach mit Flaschen und Gläsern schiessen und alles und so. Und es klebt und tätscht. Und dann merke ich, sie haben mir gesagt, einfach etwas anderes spielen. Und dann kommen sie eben auf Rawhide.
Und das ist ja scheinbar, das habe ich nicht gewusst, scheinbar der Teamsong von einer Western-Serie aus irgendeinen 50er oder 60er.
Ja, stimmt, das habe ich auch gelesen. Ja. Ja.
Was mich gewundert bei dieser Gitterszene, als sich dort niemand verletzt hat, kann ich mir vorstellen, wenn dort die Glassplitter zu fliegen kommen. Ich meine, das, sind wir ehrlich, das Glas bleibt nicht an, an dem Gitter hängen, das fliegt ja weiter Richtung Bühne, oder? Als da niemand verletzt worden ist, keine Schürfwunden und so gegeben hat, wundert mich eigentlich.
Ja.
Gut, vielleicht hat es ja gegeben, wir haben es nie erfahren. Das kann,
ja, das kann auch gut sein, ja. Wahrscheinlich haben sie ja beim Drei auch da die Zuckerglas.
Das kann sie
auch gebraucht.
Aber da haben sie hure viel Zuckerglasflaschen herstellen.
Ja, der Film hat ja immerhin, weiß noch nicht wie viel, 27 Millionen hat er, glaube ich, gekostet.
Ah ja, so teuer gewesen.
Von dem her hat es auch schon von ein paar Zuckerglasflaschen gelegt, zum kaputt machen. Und sie waren ja eh so in Zerstörungswut drin gewesen. Von dem her ist es ja, sagen wir so.
Ich kann mir vorstellen, was dort so teuer war. Da kommen wir später dazu noch.
Mensch,
die Autoverfolgungsjagd, oder?
Ja.
Wie die alle, was so teuer waren, die ganze Kehre hinmachen. Ja. Das Shoppingcenter absperren, für das sie können dort durchfahren
können. Ja,
alles killen. Gut, Entschuldigung, ich greife vor.
Mach nichts. Ich wollte noch gerne bei diesen Flaschen bleiben, weil sie lustig angefangen haben. Am Anfang hast du das Gefühl, sie schiessen die Flaschen, weil sie nicht einverstanden sind, aber sie schiessen dann die Flaschen weiter.
Das ist Begeisterung.
Super, ja. Ja, und nein, sie haben das Gefühl, sie haben jetzt da schon einen guten Anfang gemacht, für das Geld zusammenzubringen. Ich bekomme zwei Haus, also Blues Brothers, ist echt dann suboptimal rausgekommen am Schluss.
$200. Und ihr habt für genau $300 Bier gehabt, Jungs.
Naja, als wir reingekommen sind, die Bar wollte eigentlich für die erste Runde nichts berechnen. Und also da haben wir gedacht, wissen Sie, das Bier wäre für die Band irgendwie frei, verstehen Sie?
Oh nein. Na gut, dann gehe ich mal raus und mache eine Sammlung bei den Jungs. Ich will dir was sagen, ich wäre dir echt dankbar dafür, Junge.
Ja, das passiert natürlich nicht, oder? Es ist die Gitarre und beziehungsweise treffen eben dann noch wirklich Good Old Boys dort.
Ja.
Und machen noch einen auf FBI-Agent oder irgendetwas.
Und dann irgendwie beim Truck von den Good Old Boys, oder bei dem Wohnwagen, dann sich irgendwie noch irgendwie da präparieren, dass noch eine Bremse nicht funktioniert.
Ja, genau, ja.
Und dem Beizer sagen sie, ja, wir unterschreiben den Scheck, aber da ist im Auto der Scheck. Wir tun es im Auto unterschreiben, auf der Handschuhe. Wie sagt man, auf der Handschuhfläche?
Handschuhfach,
ja. Wir müssen es beide, das ist eine Glaubensfrage, wir müssen es beide im Audi unterschreiben und dann, ja, logischerweise rasen sie davon, oder?
Ja. Und dann haben sie schon wieder ein paar Verfolger mehr anpacken. Nebst der Polizei haben sie dann noch Good Old Boys und der Wirt von dem Country-Schuppen, wo wir hinten nachher gehen. Und dann weiss ich gar nicht chronologisch, wie das dann mit denen, ist das vorher gewesen oder nachher da?
Weiße Männer!
Oh Gott!
Ja, irgendwo so ganz random, wie auch die musikalischen Einlagen, ist echt irgendwie so eine Demonstration von irgendwie so ein paar Nazis, also Neonazis, auf einer Brücke oben. Und sie haben jetzt halt echt Blues Brothers mit ihrem Bluesmobil einfach dort über die Brücke und alle Nazis müssen dort in den Fluss hineinkumpen, was dann dazu führt, dass die Nazis ihnen auch auf den Fersen sind. Also sie haben ein Rechtsarsenal, das da innen hinten nachhetzt, auf dem Weg, auf dieser Mission von Gott.
Ja, die Nazis, hä?
Die geben Nazis.
Da wird ja noch der Anführer, den wir vorher schon kurz angesprochen haben, wieder zeigt, wie er in seiner Hauptzentrale sitzt. Also so richtig klassisch mit einem Bild vom Hitler.
Ja, das Rotz-Telefon.
Und dann malt er irgendwie so eine Adler oder irgendwie anmalen oder etwas.
Ja, genau.
So eine Statue oder irgendwie anmalen, was das Telefon kommt.
Ich habe mich immer gefragt, hat das etwas zu bedeuten mit dem Adler? Ja, ich weiß nicht.
Ja, müssen vielleicht mal über Geschichtsbücher machen. Ja.
Oder auf Wikipedia nachlesen oder so. Auf jeden Fall, eben, die sind ja natürlich auch für ein paar humoristische Einlagen gut. Die Neonazis. Kommt übrigens gegen Ende vom Film kommt auch nochmal ein lustiger Fun-Fact in diesem Zusammenhang. Jetzt müssen wir aufhören mit dem Teasen. Wir teasen wirklich nur durch das ganze Zeug durch. Wir erzählen gescheiter noch ein bisschen so, wie es dann weitergeht. Und zwar haben sie ja eben jetzt gar nichts bekommen für den Auftritt dort in dieser Bar und müssen sich langsam überlegen, was machen wir jetzt eigentlich. Und dann schaffen sie es ja, das Palace Hotel zu organisieren, also ja, dann ihre grosse Show spielen, wo das Waisenhaus soll retten. Und wenn es schon um ein Waisenhaus mit Kind geht, dann tut man die natürlich auch ein bisschen instrumentalisieren. He?
Das müsst ihr sehen.
Nur heute Abend. Die Band aus Chicago.
Die Blues Brothers.
Rhythm and Blues Revue.
Nur eine Nacht, die wundervoll.
Blues Brothers. Ja, Showband und Revue.
Das finde ich eben so lustig, weil man merkt durch den ganzen Film durch gar nicht, also man kann es nicht so einordnen, ist jetzt die Band wirklich mal irgendwie so der Shit gewesen? Oder ja, sie behaupten sie eigentlich die ganze Zeit, aber man merkt von dem ja nichts. Das kennt sie keine Sau, irgendwie, wenn sie unterwegs sind. Und dass die dann wirklich so ein Palace-Hotel füllen, da habe ich mich dann schon gefragt, ja, klappt das überhaupt? Aber das wird ja auch nie wirklich gross thematisiert. Die Leute kommen einfach fertig.
Ja, das ist halt geil. 80er-Jahre-Comedy, da darf man nicht zu viel hinter die Kulissen schauen oder zu viel darüber nachstudieren. Das muss einfach so nehmen, wie es ist. Es geht ja darum, dass es nachher ein geiles Schlussbouquet gibt mit dem Auftritt, mit dem Konzert von voller Kulissen, wo dann, glaube ich, auch der Cap nochmal auf der Bühne steht, oder?
Ja, genau, ja, der muss ja überbrücken, weil die beiden anderen, die können ja nicht durch die Vordertür rein, weil ja alles vor der Polizei und all die anderen, die sie verfolgen, ja irgendwie belagert wird. Und darum gehen sie ja irgendwie so durch ein Tunnel. Mhm. Wo sie dann hinten rein in die Konzertsaal rein können. Der Cap Calloway, der muss ja wieder anfangen überbrücken.
Dann kommen sie, dann kommt es. Und dann singen sie eben Everybody Needs Somebody to Love, oder? Der Klassiker.
Wir sind sehr froh, heute Abend so viele Menschen bei uns zu sehen. Und wir möchten ganz besonders alle Vertreter der Illinois Polizeistreitkräfte begrüßen, die Zeit gefunden haben, sich für uns hier im Palace Hotel zu einer Show einzufinden.
Ja, aber so echt legendär, der Auftritt dort. Das ist ja so ein Video, das ich mir einfach mal auf YouTube wieder reinziehe, von diesem Auftritt dort mit diesem Song. Ist einfach genial.
Und er geht viel zu wenig, er ist viel zu kurz, er geht auch viel zu wenig lang. Er ist quasi gefühlt nach einer Minute, hören sie schon aufsingen und gehen wieder auf der Bühne ab, weil sie ja dann die Einnahmen in Sicherheit bringen oder vom Konzert, haben ja. Sie da ihr Täschchen dabei, flüchten wieder durch die Katakomben. Der Cap sagt, ja, ich halte sie auf, ja, geht nur und so. Dann treffen sie ja dort, glaube ich, auf Carrie Fisher.
Genau, da Tunnel, man, oder? Das ist ja irgendwie das dritte Mal, wo man sie sieht, oder das vierte Mal sogar. Sie beide haben sie ja noch gar nie gesehen, und dort genau. Ist die erste Direktbegegnung und erfahrt man auch, warum das die eigentlich auf die beiden abgesehen hat.
Aber ist das nicht, also mir wird das komisch vorkommen, wenn einmal wird das Haus von ihnen zusammengelegt, oder?
Ja, stimmt,
einmal
ja, das haben wir noch gar nicht angesprochen.
Telefonkabine, ja. Tut sie irgendwie
bombardieren. Und die so, als ob nichts wäre, als ob das Normalste wäre, dass jetzt halt einfach irgendwie ein Haus zusammenkrachen, wo irgendjemand mit einem Raketenwerfer drin schießt oder ein Telefonzelle in die Luft jagt.
Der Staub vom Kittel klopfen ja. Und machen weiter, ja. Oder? Und dort kommt es dann zum Showdown zwischen Jake Blues und der Carrie Fisher, Rollennamen, keine Ahnung.
Wieso nicht? Woman dann, with the Rocket Launcher. Irgendwie so. Wie sie aufgeführt ist auf IMDb, müssen wir vielleicht mal nachschauen.
Wo dann der berühmte Moment ist, wo dann eben der Jake das erste, einzige und letzte Mal seine Sonnenbrillen abnimmt, damit er ihr tief in die Augen schauen kann und sagen, Baby, es tut mir sehr leid. Ich werde mich bessern, ich verspreche es.
Das auch sehen, so, wo natürlich Folgen darauf abfahrt, oder? Genau. Wäre auch in heutigen Gesichtspunkten auch ein bisschen schwierig, das nochmal so umzusetzen, aber dann zumal hat das ja irgendwie gepasst.
Vor 40 Jahren ist das noch gegangen. Ja, und dann jetzt musst du mir helfen.
Ja, dann fahren sie davor. Sagt ja der Dan Aykroyd, also der Elwood sagt ja, hey Mann, wir müssen im Fall gehen, wir müssen das Geld übergeben, weil sie haben ja auch noch eine Deadline, wo sie das Geld müssen übergeben.
Weil sonst eben das Kinderheim geschlossen wird. Und das Geld muss bis dann und dann auf der Bank sein. Ja. Und dann ist ja die Szene, wo sie dann auf den grossen Platz zu fahren kommen mit ihrem Bullenmobil, oder?
Ja.
Und hinten dran quasi die halbe US-Army.
Ja. Genau, das dann öppen so. Ja, jetzt ist die Zeit nicht gestoppt, aber schon der Ausschnitt allein, den ich da rausgenommen habe, geht etwa anderthalb Minuten. Das ist aber auch nicht die einzige Verfolgungsjagd, die am Schluss gekommen ist. Und du hast es vorhin schon angesprochen, es hat ja noch eine gegeben hier
im Einkaufszentrum.
Einkaufszentrum. Ja. Merci.
I do remember that Danny Aykroyd thought that shooting at that mall was just one of the greatest things he'd ever seen. That he'd thought this up. And here it was, this bizarre car chase combining, you know, consumer goods and police cars and his own mall. And I'll never forget just the sheer delight that this, you know, idea he'd had late one night was now being played out in a very big way.
So, brauchen wir noch ein bisschen Stimmung im Hintergrund, würde ich sagen.
Schön.
Du hast jetzt eben um die andere Verfolgung gesagt, gegangen, die in diesem Einkaufszentrum, wo du schon gesagt hast, die allein hat 3,2 Millionen Dollar gekostet vom Budget, vom ganzen Film. Und das haben wir ja vorhin schon angesprochen. Eigentlich hätten sie 12 Millionen zur Verfügung gehabt. Sie haben dann 17 Millionen wollen, haben schlussendlich 20 Millionen bekommen, aber sie waren dann gleich noch 10 Millionen drüber gewesen, am Schluss.
Unglaublich.
Und übrigens, der Ausschnitt, den ihr vorhin gehört habt, war ein Statement von Sean Daniel. Der ist Universal Production Executive, was auch immer das ist. Ich glaube, dort gibt es einfach auch mehr Funktionen in diesen Filmen, als man eigentlich bräuchte.
Das kann ich sagen. Einer von den Krawattenträgern ist
ja,
das
genau,
wahrscheinlich.
Ja.
Und bei der Shopping-Mall-Szene, was ich eben schön finde, da zeigt wieder mal, wie gut wir 80er-Jahr-Kids triggert werden. Bei Stranger Things spielt doch auch ein grosser Teil von der Handlung, glaube von der dritten Staffel, im Einkaufszentrum. Und als ich das erste Mal gesehen habe bei Stranger Things, habe ich gedacht, ey, das ist das Einkaufszentrum von Blues Brothers.
Ja, stimmt.
Und es wird mit ganzen Haufen so Erinnerungsversatz Stück von uns 80er-Kindern wird hier gespielt bei Stranger Things. Aber das ist ein anderes Thema.
Dort hat es angefangen mit der.
Was mich dort schon beeindruckt hat, ist wirklich die unglaubliche Masse an Kehren, die einfach geschrottet haben. Und ich meine, das war noch kein CGI. Das ist noch richtig, das sind echte Kehren, die geschrottet haben. Klar.
In einem echten Einkaufszentrum, der noch alles auf. Das heisst, sie hat darum so viel gekostet. Ja.
Aber ich glaube, das war eins, was sie eh haben zu machen. Von dem her war es nicht so schlimm gewesen. Aber trotzdem, also, das ist Wahnsinn. Klar, sie werden nicht die neueste Auto von der Stange genommen haben, aber trotzdem, also, es hat mich dort schon sehr beeindruckt, also die Autoverfolgungsjagden generell im Blues Brothers Film.
Ja, ich glaube auch dann rekordmässig gewesen, wie viele Kerne sie geschrottet haben für den Film.
Und dann eben am Schluss auf dem Platz, oder? Und dann gehen sie in das Gebäude rein und dann in den Lift, oder?
Warte noch schnell eine Sekunde, noch bevor wir zu dem kommen, passiert ja vorher noch etwas. Und zwar haben wir das, wir müssen aber, wenn wir anteasen, müssen wir es dann auflösen. Und zwar geht es um das Nazi-Auto. Das fliegt ja irgendwie, die kommt ja irgendwo drüber und plötzlich fliegen sie irgendwie aus, weiss nicht wie viel Kilometer Höhe, fliegen sie einfach so fadengerade einfach am Boden, mitten in die Stadt und dann gibt es ein riesen Loch dort im Asphalt.
Stimmt.
Und das haben sie wirklich gemacht. Also die haben das Auto wirklich aus der Luft fallen lassen. 366 Meter über dem Meer haben sie mit einem Helikopter das Auto fallen lassen. Nicht mit in die Stadt, oder? Vor allem, die jetzt schon Angst haben und schon das Huawei anrufen und reklamieren. Sie ist schon auf einer Fläche lackieren, wo alles leer gestanden ist. Aber die hat es effektiv gemacht und darum habe ich kein Wunder, ist der Film so viel teurer geworden, als man ursprünglich gedacht hat. Und noch schnell etwas anderes, bevor du zum Lift kommst. Weißt du, wie sie heisst, die Rolle von Carrie Fisher in diesem Film? Ich muss schnell nachschauen.
Lea.
Mystery Woman.
Also Frauencharaktere sind dort noch nicht so ausgeprägt gewesen. Wenn wir jetzt mal von der Aretha Franklin wegschauen, fällt mir keine andere. Ah doch, der Pinguin am Anfang. Also drei Frauen im ganzen Film.
Ja.
Ja. Und eine davon ist Love Interest.
Ah, dann gibt es doch noch eine andere, die so ein bisschen mit dem Elwood noch so ein bisschen rumschäkert, die im Auto. Die heisst sicher Woman in Car oder so.
Stimmt.
Im Cast hier.
Und er sagt, ja,
schnell.
Vielleicht später noch, wenn wir. Das ist doch so.
Das ist so also völlig unnötig gewesen. Sieht man jetzt die irgendwo? Ich weiß nicht, ob die überhaupt aufgeführt
ist. Der Bodo ist gerade bei imdb.com.
Ah, dann gibt es noch eine Cocktail Waitress. Gespielt von Judith Belushi Pisano. Ist das echt die Frau gewesen, von John Belushi vielleicht? Dann gibt es da nochmal eine Cocktail Waitress. Dann sehen wir da noch eine Frauenrolle. Mother. Was für eine Mother kommt da? Keine Ahnung. Dann Daughter 1, Daughter 2, Daughter 3. Ah, das sind auch die im Restaurant wahrscheinlich.
Ah, genau.
Ja, finde ich es auch nicht so auf die Schnelle. Aber es gibt da gleich noch ein paar Frauenrollen hier. Ja,
ja, aber es ist keine prägende in dem Sinn. Also es ist einfach eine Frau, die auch anmacht.
Ja, ja.
Also, und eine Mutter, die in einem Restaurant hockt und empört ist, weil die anderen beiden sich daneben benehmen, oder? Also es ist jetzt keine
emanzipierte Frauendarstellung in dem Film. Ja.
Aber eben, der Film, der ist von 1980, da ist die Welt noch ein bisschen anders ausgesehen.
Ah, ich weiss, ich habe sie gefunden. Das ist auch die. Twiggy heisst sie.
Twiggy?
Twiggy. Seht ihr das etwas?
Ja, das war das Topmodel aus den 60er. Gewesen.
Und weißt du, wie die heisst?
Nein.
Die aufgeführt. Chick Lady.
Chick Lady. Tatsächlich.
Die haben wir auch noch so kennen. In dem Fall ist das so eine Gastauftritt gsi von einer berühmten Persönlichkeit. Ah ja, und Steven Spielberg sehen jetzt auch, hat auch noch einen Gastauftritt gehabt, als Cook County Assessor's Office Clerk.
Okay.
Also, aber eben, so viel zu dem. Ne? Wir sind ja eigentlich... Ah, schau jetzt, der James Avery, ist das nicht der Bär von Will Smith? Ich bin
Prince of
Bel-Air. Der hat der Jim Barov auch mitgespielt. Man Dancing Outside Ray's Shop.
Ja gut, da haben wir Haufen getanzt.
Ja, ja, gut. Also, das ist noch lustig, dass man da rausbringt, wer da noch alles dabei ist, war. Ja, aber du hast echt vom Lift reden, gell?
Also, ganz eine kurze Szene. Ich habe es faszinierend gefunden. Zuerst der mega Lärm, oder? Der mega Beef. Und dann gehen sie in den Lift rein und im Lift kommt in die Liftmusik und sie fahren irgendwie auf. Und ständig gab es sogar noch Leute nebendran, die sich wundern, wie die angelegt sind.
Nee, ich glaube, sind die nicht zu zweit im Lift?
Was sind sie noch zu zweit
im Lift? Und dann eben, hörst du immer so, wie sie oder wie langweilig sie dort in diesem Lift stehen, die gemütliche Musik und dumme Klebs und Texte mit der Armee, die irgendwie reinströmt und in den. Nicht steigen darauf geht, glaubst du, der Lift ja besetzt ist und hure Sache. Ja.
Und dann können sie den Scheck einlösen irgendwie, respektive das Geld abgeben, Kinderheim gerettet, juhu, juhu. Mhm. Und die Band kommt in den Knast. Respektive, ja. Das ist die ganze Band am Schluss, oder?
Ja, am Schluss, ja, sie spielen ja auch die ganze Band dort vor den anderen Insassen, Jailhouse Rock.
Genau.
Und das macht ja auch wieder so einen Cut, oder? Zack, Geld abgeben, zack, verhaftet, zack, Knast, fertig, tschüss zusammen.
Ja, und dann Abspann und tschüss und weg, genau. Ja.
Mhm. Ein geiler Film.
Fantastischer Film, oder? Fantastisch. Ja, also kann man glaube ohne schlechtes Gewissen sagen, gehört sicher zu dem Kultfilm überhaupt. Mhm. Also das kann man jetzt glaube egal sagen, ob man jetzt den Film gut findet oder nicht, aber man kann nicht absprechen, dass es kein Kultfilm sein sollte.
Ja, das ist tatsächlich so. Da kommt mir eine Anekdote in Sinn, die mir meine Mutter erzählt hat. Finde ich recht irgendwie passend zu dieser ganzen Geschichte. Sie hat dann noch gesagt, ja, wir wollten dann in Kino, dann haben wir da irgendwie gesehen, Blues Brothers. Ich dachte, was ist echt das für ein Schwachsinn und so. Ja, gehen wir mal dort rein und so. Aber ich gar nicht gross Bock gehabt auf den Film. Und ist völlig happy rausgekommen und völlig überwältigend gewesen von diesem Film. Und das ist ja eigentlich sinnbildlich, wie das wirklich gelaufen ist. Ja, alle haben damit gerechnet, dass das ein Flop wird, auch schon nur eben, weil sie viel mehr Geld haben verbraten, als sie eigentlich hätten sollen und so. Und der Film ist dann ein riesen Erfolg geworden, hat 115 Millionen Dollar im Boxoffice eingespielt, ist also auf dem zweiten Platz hinter Star Wars Episode mittlerweile 5. Dann zumal The Empire Strikes Back.
Was ist Star Wars schon wieder?
Das erzählt ihr das anderes Mal. Der 10. erfolgreichste Film war aus dem ganzen Jahr 1980. Ja, und eben ist zum Kultfilm geworden, obwohl jetzt kommt die berühmte Frage, die man immer stellen kann, warum eigentlich? Ich könnte es dir im Fall nicht mal sagen. Ich finde den Film auch geil. Durch all die Elemente, die wir jetzt angesprochen haben. Aber ich kann dir nicht sagen, warum es der so erfolgreich ist.
Aber warum er war, kann ich dir auch nicht sagen. Ich kann dir sagen, warum er heute noch überdurchschnittlich bekannt ist. Wenn Gang auf die Strasse fragt, ob er noch einen Film aus dem Jahr 1980 wird kaum jemand etwas sagen können, aber wenn du sagst, ey, Blues Brothers, der hat auch der 20-Jährige sofort ein Bild vor Augen. Und das ist wegen dieser Ikonografie, oder? Die Sonnenbrille, die Anzüge, die Hut, die sie haben und die Tanzbewegung. Ich meine, gehst du mal bei GIF, gehst du mal Blues Brothers ein, wie viele GIFs das da kommen. Und ich bin überzeugt, längst nicht jede und jeder, der die GIFs verwendet, oder wo mit der Ikonografie spielt, kennt die Filme und weiss, um was es überhaupt geht. Ist ja gar nicht schlimm. Es gibt ja Leute mit Ramones-T-Shirt, die noch nie ein Lied von den Ramones gehört haben. Aber das ist schon noch faszinierend, was der Film heute noch für eine Karriere ist. Oder? Wenn du jetzt an Hollywood denkst, dann hast du irgendwie mit Marilyn Monroe vor Augen, mit dem luftigen
Rock.
Dann hast du irgendwie ein Blues Brothers vor Augen und vielleicht noch Tanzszenen aus Pulp Fiction und noch der Indiana Jones und noch etwas aus Star Wars. Also weißt du, das reiht sich einfach notlos ein, ikonografisch, in alle die berühmten Hollywood-Szenen, die für Hollywood stehen. Obwohl das eigentlich wahrscheinlich mehr so ein Outlaw-Film war früher und nicht so ein Mainstream-Hollywood-Filme, die ich jetzt mal behaupte, einmal auch schon von der Handlung her, sind ja beides Aussenseiter, sind ja keine strahlenden Helden, ja, die zwei, ganz im Gegenteil, oder?
Eben, Anti-Helden, ja.
Anti-Helden eigentlich, wenn du so willst. Und für dort mal 1980, gut, das war vielleicht der Anfang von New Hollywood, vielleicht hat man dort ein bisschen mehr so auf Anti-Helden sich fokussiert, aber einen Weg, später in den 80er sind eben die strahlenden Helden gekommen, mit Rocky und Rambo und wie sie alle heißen, oder? Mhm. Ja, aber warum das dort mal ein Erfolg war,
Gell, das kann man aber ich vergleiche es ehrlich gesagt gerne mit Ghostbusters, weil das ja auch eigentlich, weißt du, so auf dem Papier lese ich eine stupide Idee, irgendwelche Typen, die Geister jagen, hier sind irgendwelche Typen, die das Waisenhaus retten und zwischendurch noch ein bisschen Musik läuft.
Also die Handlung kannst du in zwei Sätzen erklären.
Ja,
eigentlich,
haben wir ja jetzt gemacht. Ja. Aber trotzdem, irgendwie ist es vielleicht auch das, so das Nonchalante, einfach mal so ein bisschen drauf los, ohne nicht wirklich einen Plan haben. Ich glaube, sie haben sogar angefangen zu drehen, als ich noch gar nicht ein fertiges Drehbuch hatte. Oder das, dass der Dan Aykroyd ja eben so ein riesen Drehbuch geschrieben hat. Oder einen Roman, besser gesagt. Aber eben schlussendlich, bei ihm ist das, glaube ich, eh schon so immer so ein bisschen so ein Markenzeichen. Ich glaube, bei Ghostbusters war es ähnlich gewesen. Dort haben sie auch mit einem unfertigen Drehbuch angefangen und so. Und es sind beide Filme ein riesen Hits geworden. Wo heute noch kultig war, ja, du hast es vorhin gesagt, man kann das wirklich einen Atemzug nennen mit Star Wars, Indiana Jones, aber Ghostbusters würde ich da auch noch dazu erzählen.
Unbedingt.
Ja. Und alles, was es braucht, ist echt zwei Hüte, zwei Ray-Bans unter Brille und zwei schwarze Anzüge mit Krawatten. Voilà, ja. Dann hast du dein Halloween-Kostüm.
Ja, wirklich, oder? Und dann könntest du auch heute noch an Halloween gehen mit diesem Kostüm und es kann dir jeder sagen, ah, du bist ein Blues Brother. Es kommt keiner, der sagt, ja, was willst du darstellen? Bist du ein Bankangestellter? Nein, es ist relativ klar, oder? Es ist relativ, wie soll ich sagen, ja? Eben ikonografisch, um das Fremdwort nochmal platzieren.
Ist wenigstens kein Anglizismus, sei.
Schön, oder?
Und du hast es vor allem geschafft, ohne drüber zu stolpern. Ich bin stolz auf dich.
Ikonografisch, ich kann es nochmal sagen, ikonografisch, ikonografisch, ikonografisch.
So ikonografisch, wie es war, ist ja klar, dass da irgendwann mal noch etwas muss kommen später. Und jetzt ist der Moment, lieber Marc, wo ich glaube, das brauchen. Über das können wir glaube nicht reden, wenn wir nicht noch ein Bierli, aber wir teilen glaube ich, es ist gut. Oder?
Ja, das ist gut.
Ja, ich hole mal
du holst eins.
Du kannst schnell die Zeit überbrücken, indem du vielleicht, das kannst du ja schnell von deinem Leben erzählen.
Okay, also der Bodo geht jetzt wirklich aus dem Raum. Er muss jetzt nämlich vom Westflügel in den Nordflügel. Dort steht der Küchenkomplex mit meinem grossen Kühlschrank und dort hat es tatsächlich Bier, von welcher Sorte sage ich jetzt nicht. Ich kann vielleicht die Gelegenheit noch nutzen und sagen, ich bin ja hier nur Gast, leider nur Gastrecht. Ich habe ja noch eigentlich einen richtigen Podcast, also einen Hauptpodcast, der heisst Watchmen. Und den kann man gerne auch mal anhören mit dem Simon Dick und mir. Da reden wir allerdings nicht über Film, sondern nur über Fernsehen. Also nur über Fernsehserien und Trash-TV.
Machst du jetzt da Werbung?
Richtig.
Ja, ist gut. Ja, finde ich super.
Wenn denn?
Das finde ich schön, dass du die Plattform hier nutzt. Für das schenke ich dir jetzt noch. Bist du eigentlich schon fertig gewesen? Oder? Über was hättest du das letzte Gerät? Kannst du das noch erzählen?
Also letztes Mal sind wir gerade dabei gewesen, über Stranger Things zu schwätzen, haben aber Folgen noch nicht gesehen.
Also die neuen noch nicht.
Die neuen noch nicht, genau.
Hat er über die ersten drei Staffeln geredet?
Haben wir auch, ja. Also, Mensch, ich habe ziemlich jede Serie auf Netflix besprochen. Also, ich habe nur Netflix. Ah, vielleicht wollte mir jemand noch ein Disney Plus Abo schenken. Kann man sich gerne bei mir melden.
Ja, du hast ja gleich Geburtstag.
In einem halben Jahr.
Ja. Eben, dann haben wir noch genug Zeit.
Haben wir genug Zeit? Also, ja, gerne. Ende Dezember habe ich Geburtstag. So, jetzt haben wir hier Bier, hä?
Prost, Bodo. Das ist mir also eine grosse Freude. Ja, und warum brauchen wir Bier? Wir haben es schon angetönt für das nächste Thema. Ikonischer Film, der Blues Brothers. Und es war ja logisch, dass der irgendwann so etwas hat müssen kommen.
On February 6th, from Universal Pictures, the Blues are back.
I'm getting the band back together.
The last time they played anywhere, they were charged with grand larceny, felonious motor vehicle assault, and damages in excess of $20 million. And you are asking me if I want to join this band?
Dan Aykroyd, John Goodman, Joe Morton, James Brown, Aretha Franklin, B.B. King, Paul Shaffer, Erykah Badu, Travis Tritt, Bo Diddley, Dr. John, Steve Winwood, Wilson Pickett, Blues Traveler, Johnny Lang, and many more.
The Blues Brothers Band? I thought you guys were all in jail.
Ja, eigentlich hat auch ins Gefängnis gekommen, nachdem sie den Film gemacht haben. Aber ich tönt es ja extrem stark. Also wenn du da hörst, was alles für Leute aufgezählt werden. Ich meine schon nur John Goodman, Aretha Franklin ist wieder dabei, der Dan Aykroyd natürlich. Jens, die super Musiker sind gar nicht alle aufgezählt worden. Die haben noch ein paar mehr aufgeschrieben. Der B.B. King, wie du vorhin schon gesagt hast. Der Eric Clapton kommt vor. Der Bo Diddley. Der Isaac Hayes. Dann haben wir noch den Billy Preston. Ja, das sind auch so die bekanntesten, die man in diesem Film sieht. Ja, also wahnsinnig, was sie da alles haben aufbieten für diesen Film. Und jetzt bist du dran, lieber Marco. Ich gebe jetzt hier zu, ich habe den Film nie ganz gesehen und ich habe ja schon ganz Böses erahnt, was du mir gesagt hast und wir abgemacht haben vor 3 Wochen, dass du dir den auch noch willst, geben, den Film.
Ich habe den ja schon mal gesehen vor langer Zeit und habe den abgespeichert als Leckestas Erküpfen. Und habe jetzt gedacht, im Zuge von unserer Vorbereitung oder für den heutigen Podcast, komm, gib dem Film nochmal eine Chance. Ich meine, du bist jetzt auch wieder ein bisschen älter, vielleicht kannst du es mehr geniessen. Und habe wirklich versucht, ohne Vorurteil, an den Blues Brothers 2000 heisst er ja. Was ich ja per se schon mal einen beschissenen Namen finde für einen Film.
Wo 1998 ist rausgekommen.
Richtig. Und vor allem, wenn du den Film noch 10 Jahre später schaust, nichts tönt älter als 2000 im Jahr 2022 ja, zum Beispiel. Aber das ist nur eine ganz Kleinigkeit. Da habe ich mir den Film gestern so gekauft auf YouTube. Kann man tatsächlich Film mieten? Habe ich bis gestern auch nicht gewusst. Offenbar hat weder Disney Plus noch Netflix haben den Film wollen.
Was ja jetzt auch verständlich ist, wenn man dir so zulässt.
Sogar die haben gefunden, nein, lieber nicht. Tun wir doch lieber andere Sachen zeigen als das. Was soll ich sagen? Es ist einfach.
Weißt du, das Lustige ist ja, also ich jetzt, was ich mitbekommen habe, ich habe viele YouTube-Rezensionen geschaut über diesen Film, ich habe es eben, wie gesagt, selber nie ganz gesehen. Aber was ich so ein bisschen mitbekommen habe, sie machen eigentlich alles wie im Ersten, also weißt du, so rein von der Idee her, wie eben irgendwelche so, plötzlich irgendwelche Tanz- und Musikeinlagen, irgendwelche abstrusen Sachen mit noch so ein bisschen Übersinnlichem drin und so, aber einfach alles, einfach so, wie sich auch ein Vierjähriger würde ausdenken, wenn er zuerst mal Blues Brothers hat gesehen und irgendwie würde selber das Zeug nachher spielen im Kinderzimmer.
Ja, das trifft es nicht schlecht. Es ist wirklich wie schlecht gemachte Fanfiction. Es ist einfach, die haben den Film genommen, der erste, und haben gedacht, komm, wir drehen jetzt einmal das Rad vom Wahnsinn auf 180 und machen dann aus dem einen Film. Also, vom Ablauf her ist es genau gleich wie der erste Teil. Nur mit dem Unterschied, dass es das mal keine Motivation gibt. Es gibt keine Motivation. Warum will eine Band zusammenbringen?
Also sie haben gar nicht irgendwie wieder etwas zu retten oder so?
Nein, das einzige Auftrag, den er hat, ist am Anfang, kommt auch aus dem Knast, der Elwood.
Das mal der Elwood, ja.
Und erfährt dann, dass der Jake nicht mehr lebt, ist traurig, wird dann irgendwie von einer heissen Blondine im Cabrio abgeholt, wo scheinbar irgendwie eine Tänzerin ist im Nachtclub von einem von seinen ehemaligen Musiker. Er geht aber nicht mit ihr in den Nachtclub, sondern geht zuerst ins Waisenhaus, respektive in die Kapelle oder wie sagt man dem, zu dem Orden, wo die Schwester ist von der Oldsmall, die spielt im zweiten Teil mit. Das man hat sie aber kein Lineal, das man hat sie so eine Teleskop-Antenne, wo sie damit draufhauen tut. Und er bekommt quasi den Auftrag, er müsse Mentor werden von diesem jungen Bub, der hat keine Familie. Und dann hat er schon mal ein Kind an der Backe. Dann sagt er, er müsse unbedingt das Bluesmobil wieder haben, also den Bullenkarren vom ersten Film. Warum? Keine Ahnung. Mhm. Dann geht er zum B.B. King, der Autohändler ist in diesem Film. Der B.B. King ist ein Autohändler. Und kauft ihm, oder will ihm dort das Auto abkaufen. B.B. King sagt, ja, muss ich $500 haben. Dann erfahrt er, dass der Cap einen Sohn hatte, einen unehelichen Sohn. Der ist allerdings Polizeichef. Dann geht er in den Polizeiposten, ich glaube sogar den gleichen vom ersten Teil, geht ihn besuchen und merkt, oh shit, mein Bruder, also mein Stiefbruder, ist ein Polizist und will den Polizisten dafür überzeugen, dass er in die Blues Brothers Band kommt. Das ist ein Ausschnitt, den man hört.
Genau, ja, das ist aus dem Trailer.
Genau, aus dem Trailer. Und der weist ihn ab. Er lässt dann aber den kleinen Bub das Portemonnaie klauen von diesem Polizist. Was ja schon mal, also, was bist denn du für ein Vorbild, wenn du ein Kind lässt, das Portemonnaie stehlen?
In einer guten Geschichte, wenn so etwas passieren würde, wäre man auch gnädiger, wenn es irgendwie passt. Aber dem Film erzählt man auch einfach nichts, weil er einfach scheiße geschrieben ist, wahrscheinlich.
Dann hat er die $500 kann das Blues Brothers Mobil kaufen. Und dann, wo er die Band Stück für Stück zusammenbringen, dann geht er zuerst in den Sexclub, also, Entschuldigung, in den Tanzclub, und dort ist irgendwie plötzlich die Russenmafia, die Geld erpresst von seinem ehemaligen Mitmusiker. Er legt sich mit der Russenmafia auf eine ganz dumme Art und Weise. Es macht keinen Sinn. Er tut irgendwie mit ihnen Wodka trinken, mit den Russen. Sagt, ja, wir zahlen Schutzgeld, komm, wir trinken zuerst einen. Und dann trinkt er mit den Russen Wodka. Er wirft das Glas aber immer an die Wand und die Russen werden dann betrunken. Und er tut sie ausziehen. Warum? Keine Ahnung. Sie haben nur eine Unterhose an, tut sie fesseln und knebeln, legt sie in ihre Seitengasse an. Zusammen mit dem John Goodman. Und macht einen Zettel an, ihnen auf die Brust, legt einen Zettel und steht, ja, lass uns bitte in Ruhe.
Also ich habe dir schon seit etwa, sagen wir mal, wirklich, es tönt auch so, wie es ist.
Und dann überredet er, der John Goodman hört den singen auf der Bühne und findet, oh, das ist ein guter Sänger, der muss seine Band holen. Und das ist quasi, der John Goodman soll dann quasi der neue Jake-Ersatz sein. Und der kleine Bub ist dann auch noch Teil von der Band. Der Polizist hat in einem Zelt in der Wüste, wo ein Gottesdienst ist, hat er ein Erweckungserlebnis.
So wie der Jake im ersten Film.
Genau, der Polizist fliegt den Himmel auf. Im Himmel oben hat er plötzlich keine Polizeiuniform mehr an, sondern plötzlich eine Blues Brothers Bekleidung. Und kommt wieder runter und ist plötzlich Bluesmusiker. Und das sind jetzt nur die ersten 15 bis 20 Minuten, die er jetzt erzählt hat. Und so geht das weiter. Es ist nicht nur eine Handlung, die völlig hanebüchern ist vom Film. Es sind auch die Musikstücke, die sie ausgewählt haben. Ich könnte nicht ein einziges Lied sagen aus dem zweiten Teil, wo mir hängen geblieben ist. Es sind einfach alles 0815 Lieder ab der Stangen irgendwie. Ist toll, tolle Musiker. Aber nur weil tolle Musiker dabei sind, heisst nicht, dass es einen tollen Film gibt oder ein tolles Lied gespielt wird wegen dem. Später gehen sie noch zu Erika Badu. Die ist irgendwie so eine, in den Sümpfen von Louisiana, ist die irgendwie so eine Hex.
Voodoo-Hex.
Ja. Und dann werden Blues Brothers plötzlich zu Zombies, haben grüne Gesichter und tun nur noch so wie Zombies tanzen auf der Bühne. Also es ist einfach ein Film, wo du als echter Blues Brothers-Fan, du musst den hassen.
Also alle, die gemotzt haben über den Trailer für She-Hulk, die gefunden haben, das sieht scheisse aus, wie die grün gemacht ist worden. Schaut mal die Szene aus dem Film Blues Brothers 2000,
das sagen die, glaube ich, nichts mehr. Das ist ganz schlimm. Ja,
die habe ich auch gesehen.
Und der Film hört dann damit auf, dass sie finden ja kein Ende, weil es eben auch keine Geschichte gibt. Der Film hört dann damit auf, dass der Elwood Blues mit dem Auto flüchtet und er hat einen Bub dabei, weil er will nicht, dass der Bub ins Waisenhaus muss und er ins Gefängnis. Und hinter ihm fahren alle Polizeiautos vorbei. Ah, und in der Mitte vom Film gibt es noch wieder so eine Autoverfolgungsszene. Mhm. Aber das Mal haben sie es so übertrieben, dass es eben nicht mehr beeindruckend und cool ist, sondern es ist einfach nur noch doof. Ja. Also da kommen Autos zu fliegen, aus Gefühl, einem Kilometer Höhe kommen Autos. Und die fallen alle auf einen Schrotthaufen. Der Haufen wird immer grösser und grösser und grösser, bis es so gross ist wie der Gurte. Es macht einfach keinen Sinn. Und es kommen Autos zu fliegen. Also, die haben einfach irgendwie wahrscheinlich, ich weiss nicht, wie sie das gemacht haben, weil das ist eben auch nicht CGI. Das sind eben echte Autos gewesen. Aber es ist so übertrieben und sinnlos. Also, ich weiss nicht. Ja. Und eben, man versucht, durch Jake Blues zu ersetzen mit drei anderen auf der Bühne. Und es funktioniert einfach nicht. Man hat den Film einfach sein lassen und einfach Blues Brothers sein lassen. Der Film ist gut, der braucht keine Fortsetzung. Und es ist auch keine gute, sie haben keine gute Idee gehabt. Also, sorry. Vielleicht gibt es jemanden draussen, der sagt, ich habe den Film völlig unrecht. Blues Brothers 2000 ist genial und ich bin einfach zu doof gewesen, um das zu erkennen. Und die Musik ist super, super. Dann ist schön, aber sorry, I didn't see it. Mm. Wie der Roger Schawinski würde sagen. Nein, also lasst Finger von dem. Also man ist, glaube nur, erstens geht er mega lang und ich habe mich nach 20 Minuten habe ich das erste Mal auf die Uhr geschaut und schon gedacht,
ah, erst?
Ja, immerhin. Am Anfang ist eben anders mit dem Gefängnis und so, es war eben gleich aber im ersten Teil. Dann zuerst gemeint, ich habe jetzt aus Versehen den ersten Teil gekauft. Der Anfang ist wirklich gleich, einfach, dass es glaub, bei Nacht ist statt am Tag oder umgekehrt. Weiss ich jetzt nicht mehr. Beim ersten oder im zweiten?
Also, im ersten ist es am Tag,
im zweiten ist es nicht am Tag. Das zweite ist glaube ich in der Nacht, aber ist gleich. Also es fängt gleich an, er kommt aus dem Gefängnis und dann geht sicher 4 Stunden, 20 Minuten, bis er aus dem Gefängnis draußen ist. Und dann fängt eben die Szene an, wo sich die Blondine kommt und ihn mitnimmt, was schon mal sehr unglaubwürdig ist. Und sie will ihn dann eben in den Stripclub bringen, er will aber abgesetzt werden, bla bla bla. Und dann nach 20 Minuten auf die Uhr schaut und oh nein, der geht jetzt noch 1 Stunde und 40 Minuten. Oh mein Gott, es hat erst angefangen.
Also ich tue das natürlich sehr honorieren, dass du das auf dich genommen hast, nur für hier über das abzuraten. Man hat gesehen, wie, oder gehört besser gesagt, wie fest du den Film verabscheust. Aber ich finde es schön, dass du dich gleichzeitig, kann ich glaube sagen, ins Herzen von allen Berner echauffiert hast, wo du den Haufen vorher mit dem Gurten verglichen hast. Immerhin etwas, was man aus diesem Film kann mitnehmen kann.
Ja, das ist doch
gut. Das Einzige. Und das Zweite, was mir noch geblieben ist, ja, es ist jetzt lustig, dass das einzige Unrealistische aus diesem Film ist oder aus dieser Erzählung. Ich glaube, ein Polizist hat nie 500 Dollar einfach so
im Portemonnaie.
Hey, wisst ihr, wie viel das amerikanische Polizisten verdienen oder eben nicht? Völlig unrealistisch. Das kann ja nur ein Schwachsinn sein, der Film.
Hast du auch der Chef vom Polizeiposten? Also,
ich
glaube,
ein bisschen mehr. Ah, meinst du ein bisschen mehr?
Vielleicht.
Ja, aber ich weiss nicht, ob das für 500 Dollar reicht. Unsere amerikanischen Hörerinnen und Hörer können uns sonst da gerne aufklären. Ich habe schon mal gesehen in unserer Statistik, dass wir irgendwie jemanden haben aus den USA, der uns hört.
Ah ja.
Ja.
Hello.
Ja. Hello.
Hello, my
welcome.
Friend.
Oh shit, jetzt müssen wir rückwirkend noch übersetzen.
Und ja, also wenn der jetzt noch los, gehe ich davon aus, dass er oder sie Schweizerdeutsch kann.
Ja.
Oder es ist irgendein Bot.
Oder sie einfach so gerne, weißt, von unseren Stimmen berieseln, zum Einschlafen oder zum Rasenmähen.
Es ist einer von deinen Bots,
so.
Die du gekauft
ja,
hast.
Genau, es kann gut sein. Ich habe einen Bot aus Amerika gekauft, ja, weil ich mehr verdiene als amerikanischer Polizist.
Schwer 500 Dollar.
Ja, also in dem Fall gibt es hier keine Empfehlung von Mark Bachmann Nein. für Blues Brothers 2000. Ist ja auch nie mehr etwas gekommen, ich glaube, das spricht für sich. Ja, was... Erwarten wir denn, dass noch irgendetwas kommt irgendwann? Was hast du das Gefühl?
Ich hoffe es nicht.
Ja. Das war schon die gleiche Diskussion wie bei Back to the Future, wo ja. wir schon gesagt haben, hey, lass es einfach sein, Ghostbusters haben wir auch ein bisschen in eine ähnliche Richtung tendiert und bei dem, glaube ich, genau gleich.
Ja, nein, lass es bleiben. Also wenn ihr jetzt wirklich eine grossartige Idee habt und ich meine, dann Aykroyd wird jetzt auch nicht unbedingt jünger. Ja, nein, würde es sein.
Ja. Ausser, wenn man jetzt müsste etwas machen, das lösen wir jetzt auch noch auf, was du schon angesprochen hast, und von diesen 324 Seiten geredet haben, wo du gesagt hast, hätte man doch eine Serie daraus machen können. Ja. Also wenn, dann würde ich sagen, nehmt doch das Ursprungsskript von Dan Aykroyd, tut es vielleicht noch ein bisschen modifizieren oder so, und macht irgendwie eine 13-teilige Serie daraus. So eine, wie sagt man das, ein Serial oder...
Mhm.
Fände ich gar nicht so eine dumme Idee. Und dann würde man vielleicht, weißt du, dann müsste man ja jedes Bandmitglied, würde man dann ein zu einer Folge rekrutieren und dann könntest du dann auch ein bisschen, weißt du, so, sagen wir, mit den Stilen oder den Genres ein bisschen spielen. Weißt du, so völlig so unlogisch, wie jetzt der Film ja selber eigentlich auch ist, dass sie vielleicht plötzlich im Mittelalter sind und dort ein Bandmitglied müssen holen. Also ich weiß doch auch nicht, das ist jetzt nur zu mir so in Sinn. Aber weißt, mit der Abstrusität vom ersten, im gleichen Stil natürlich, weil es auch schwierig wird, einfach irgendwie eine 13-teilige Blues Brothers Serie machen, die einfach hinten und vorne keinen Sinn macht, aber einfach geil ist zum Schauen, so wie der erste Film.
Jetzt ist mir gerade noch ein Stichwort geliefert, wo mir gerade noch etwas eingefallen ist vom Blues Brothers 2000, was ich auch sehr unlogisch gefunden habe. Der Elwood Blues in einer Szene tut er mega abranten über einen anderen Musikstil.
Ja.
Und das hat der Original Blues Brothers nie gemacht. Er sagt, ja, heutzutage gibt es nur noch Schrottmusik. Die Jungen hören nur noch Rap und Hip-Hop und Techno und keine gute alte Musik mehr. Er muss in der Mitte des Films einen Anspruch halten, an seine Band das Bier wirkt.
Ja,
die Band wird aufgeben und der will nicht, dass sie aufgehen. Und er sagt, ich könnte doch die Jugend wird nicht mit dieser Schrottmusik allein lassen. Und das hat im ersten Teil, das wäre nie passiert, dass man andere Musik abwertet. Ja. Man hat dort mehr integriert. Es war halt alles Blues, was bei Blues Brothers gelaufen ist. Ja. Es war auch noch ein bisschen Funk und Soul dabei. Und das habe ich extrem schade gefunden. Das ist so ein bisschen, das hat einen Charakter gebrochen. Da hat Elwood mehr nach einem weissen alten Mann gedönt, Trump wählt, als nach dem Elwood Blues. Aber zu deiner Serie-Idee finde ich gut. Hättest du denn gerade noch Schauspieler, die dir vorschmecken
würden? Ja, ich habe mir das auf der Zugfahrt auf Basel habe ich mir das überlegt. Und ich habe mir auch noch gedacht, weißt, wie bringt man es denn auch noch rein, dass es irgendwie halt auch, weißt, ein bisschen diverser ist vielleicht als halt die zwei weißen Männer. Ist mir leider nichts Schlaues in Sinn gekommen. Aber ich habe auch gefunden, einfach auf Biegelbrechen divers zu sein, bringt es eigentlich auch nicht. Ich, auf jeden Fall hätte der Dan Aykroyd natürlich irgendwie gerne drin, nicht als Hauptfigur, sondern nervig, dass er so ein bisschen die Rolle vom Cap Calloway würde übernehmen, vielleicht je nachdem, von den jüngeren zwei Blues Brothers.
Mhm.
Und aus irgendeinem Grund, vielleicht liegt es daran, dass ich 21 Jump Street vor kurzem wieder mal geschaut habe, habe ich gedacht, Channing Tatum und Jonah Hill wären doch echt noch geile Blues Brothers. Die haben coole Dynamik untereinander und irgendwie Ich weiß zwar nicht, ob die beiden können singen. Also der Channing Tatum glaube ich schon, beim Jonah Hill bin ich mir nicht so sicher. Also,
Channing Tatum finde ich zu muskulös.
Ja.
Beim Jonah Hill bin ich, gut, der ist auch nicht mehr so voluminös.
Gut, das muss man immer irgendwie tageweise schauen, weil das wechselt glaube ich auch. Von einem Tag, Tag ist er wieder fülliger, dann ist er wieder abgenommen. So,
ist der das
so
ein bisschen der Hollywood-Jojo-Effekt?
Genau, ja.
Ja, okay. Ja, man müsste halt vielleicht schon einen Hollywood-Star haben, der ein bisschen fülliger ist, ja. Also für den Jake Blues.
Gut, oder? Du müsstest es ja nicht, weißt du, 1:1 so, wie soll ich sagen, ein Remake oder so machen, sondern man könnte schon wie
eine neue Geschichte erzählen. Nein, schon nicht. Aber ich fände es schade, weil das ist, es gibt nicht so viele tolle Hollywood-Rollen, wo der Hauptdarsteller nicht aussieht wie ein Model.
Ja, ja.
Und dann finde ich, die wenigen Charakterköpfe, die es noch gibt, sollte man irgendwie adäquat ersetzen. Also ich fände es schon. Wenn man den Channing Tatum nimmt, müssen wir schon noch ein bisschen einen dicken Untersetzten haben neben ihm.
Ja.
Das ist ein bisschen,
aber das würde ja passen.
Eigentlich. Auch wegen der Comedy, weil, oh, weißt du, was könnte machen?
Warte schnell.
Jetzt fällt mir der Name nicht gerade ein, aber.
Jetzt habe ich gerade einen dummen Spruch machen, aber ich habe vergessen, wie die Schauspielerin heisst.
Jetzt muss ich kannst du googeln.
Ja, mach doch das. Ja, und dann, wenn ich mir noch so Gastauftritte habe ich mir auch noch gewünscht, zwar keine Musiker, aber Schauspieler, die ich gerne irgendwie in der Blues-Brothers-Serie würde sehen, irgendwelchen abstrusen Rollen, wären der Willem Dafoe, der Pierce Brosnan,
oh je.
Der Johnny Depp.
Der Johnny Depp? Ja. Jetzt kommt noch Amber Heard dazu, oder was?
Nein, ich komme nicht dazu. Nein, ich habe nur gedacht, weißt, Johnny Depp, der muss jetzt auch wieder mal so ein bisschen Aufmunterung haben. Dir. Der Nicolas Cage natürlich.
Oh Gott.
Und Bill Murray.
Oh, der Bill Murray. Mhm. Kann der singen?
Ich weiß es nicht, aber der wäre auch lustig, wenn er einfach mal so das Zeug laufen. Und dann als weibliche Darstellerin habe ich gedacht, wäre Anna de Armas super, Margot Robbie finde ich auch gut, oder Helen Mirren. Das war jetzt alles so ein bisschen random gewesen, weiss, aber...
Helen Mirren. Ja. Ich bin immer noch am Googlen. Ja. Mir kommt nicht einmal der Film in den Sinn, wo er mitspielen tut. Der wäre gut. Wie heisst er? Die Legende von Ron Burgundy.
Ah, Anchorman. No, du meinst Will Ferrell?
Der Will Ferrell.
Ja, der ist aber auch nicht so dick.
Nein, aber als grosser, dünner.
Ah, also, ja. Okay, Blues. Der Will Ferrell und der Jonah Hill.
Oh Gott, was für eine Kombination.
Will Ferrell und Jonah Hill.
Jonah Hill müsste sich jetzt aber noch ein paar Pfund anfressen, dass er dann wirklich die Rolle kann verkörpern kann.
Aber ich weiß gar nicht, wie er aussieht im Moment. Aber lieber Jonah, wenn du uns zulässt, kannst jetzt im Sommer kannst du dir ja noch ein paar Speckrollen anfressen und im Winter gibt es dann die wunderbare Blues Brothers Serie, die wir jetzt da gepitcht haben. Vielleicht.
Man könnte ja auch, so Popstars einladen, oder? Also bitte nicht Justin Bieber, aber weißt du,
Lady meine? Gaga, Ed Sheeran, die haben ja auch im Fall keinen Bock.
Nein, nicht wirklich.
Ah, nein, komm, lass sie.
Der Dude von Coldplay. Ich habe den Gefühl voll auf der Hammond-Orgel. Ich kann noch fix spielen.
Okay, aber jetzt, wenn wir das Experiment jetzt schnell ins Ende denken. Aktuelle Musiker, die man in einer Blues Brothers oder in einer Blues Brothers Serie sehen würde, Jack White zum Beispiel. Könnte jetzt noch damit leben, das ist ein guter Musiker.
Also sicher der Dave Grohl, wenn der
Dave
noch,
Grohl,
wenn
ja. Er noch will. Ja, das wäre auch eine gute Wahl, ja.
Es ist mehr rockig halt als bluesig, aber wieso nicht? Sonst fällt mir gerade irgendwie, gibt es noch heutzutage noch Bluesmusiker? Wo irgendwie...
Der Philipp Pankhauser könnte doch einen Gastauftritt haben in der Blues-Basis-Serie. Ja, und der, also wenn man noch im Soul-Bereich ist, der Aloy Black finde ich jetzt irgendwie auch noch...
Was, der Roy Black?
Nein, der Aloy Black. Den finde ich auch nicht so leid, muss ich ehrlich sagen.
Aloy Black, ja.
Und ja.
Ja, natürlich Dings, The Roots, natürlich.
The Roots, ja.
Die Band von Jimmy Fallon, oder?
Mhm.
Ist das. Das
The Roots gibt es aber auch, die sind ja sonst unterwegs.
Und du Will I Am von der Black Eyed Peas.
Ja, der bräuchte jetzt nicht unbedingt.
Nicht?
Nein.
Der könnte den Zwischenteil dann rappen.
Ja, genau. Ja, also schau mal, gute Idee. Dann kommen wir pitchen das mal, schicken das auf Hollywood. Und vielleicht gibt es dann so irgendwie ein, zwei Jahre Blues Brothers Fernsehserie, die so schlecht rauskommt, dass wir dann nie werden sagen, dass wir das jemals irgendwie vorgeschlagen haben.
Auf Netflix.
Ich weiß schon, warum sie das Intro so haben unterlegt. Das klingt immer so dramatisch. Netflix hat eine neue Serie. So, bevor das ausufert, noch ein kleiner Tipp von mir. Wenn ihr noch mehr Infos wollt zur Entstehung insbesondere vom Film Blues Brothers, der ja ein bisschen ein Desaster soll gewesen sein, wie man jetzt hier schon ein bisschen rausgehört hat, empfehle ich eine Podcast-Folge zu The Blues Brothers, und zwar vom Podcast It Was a Shit Show. Shit Show SH Sternli T geschrieben. Dort kommt man noch ganz viele Zusatzinformationen über zu diesem wunderbaren Film. Und ja, wir tun euch das Ganze, dass ihr ganz bequem dazu findet, wieder in die Show Notes.
Quelle dazu findest du in den Show Notes.
Und Marc Bachmann, den findet man nicht in den Show Notes, sondern man findet ihn im Watchmen Podcast. Oder,
du hast ein Bier gehabt.
Ja, ich merke es. Das ist krass, wirklich. Darum müssen wir auch langsam hören. Marc, es ist mir eine riesen Freude.
Mir auch. Nächstes Mal reden wir über Goonies, oder?
Oh, Achtung, da könnten wir vielleicht noch ein bisschen Streitpunkte bekommen.
Oh.
Ein Fakt über Goonies, ich habe den vor einem Jahr, glaube ich, das erste Mal gesehen in meinem Leben.
Ja,
und ich glaube, wenn man den erst im Erwachsenenalter sieht, dann hat man den Zugang nicht mehr, wie wenn man ihn mal als Kind gesehen hat. Weil ich glaube, das ist dort wirklich der Nostalgiefaktor, der extrem reinspielt.
Ja, das ist Nostalgie hoch 100 wahrscheinlich. Ja. Ja. Spione wie wir?
Habe ich mal gesehen, ja.
Ja.
Wir könnten ja mal allgemein mal so ein bisschen über Chevy Chase.
Chevy reden. Chase, Fletcher Troublemaker.
Ja. Genau. Der hat ja auch so ein bisschen einen, sagen wir, umstrittenen Ruf, glaube ich, mittlerweile.
Ja, hat aber in den 80ern einfach abgeliefert, das muss man einfach sagen. Ja, aber ich weiss, er ist nicht der bequemste.
Aber wäre sicher mal spannend. Würde mich auch sehr freuen. Ich glaube, bei dem machen wir zu uns nicht. Die da hier hast du ja auch schon reingebracht. Und da bin ich dir sehr dankbar, lieber Marc. Merci vielmals, hast du mich hier zu Basel begrüßt für die Spezialausgabe der Filmsünder. Merci euch, habt ihr bis zum Schluss zugelassen. Besonderer Dank geht natürlich auch an unsere amerikanischen Hörer oder unsere amerikanische Hörerin. Und Marc, du darfst jetzt dich auch noch schnell verabschieden, würde ich sagen. Aber das letzte Wort übergeben wir dir noch jemand anderem.
Es war mir eine Freude. Vielen Dank für die Einladung. Schön, dass du extra auf Basel gekommen bist mit dem ganzen Equipment. Ich bin beeindruckt, dass du da für ein Profi-Studio dabei hast im Rucksack.
Bedienen sollte man es selber noch können, aber ja, das kommt ja viel. Darum habe ich immer die Ausrede an Bier gehabt, gell? Ja.
Nein, vielen herzlichen Dank und hoffentlich bis gleich.
Ja, da zweifle ich nicht dran. Alle guten Dinge sind drei, sagt man ja immer, aber bei dir muss es mehr sein als dreimal, finde ich auf jeden Fall super. Und dem sind Prost und das letzte Wort, das übergebe ich jetzt unserem Spezialgast, den wir neu hatten, an unserer Filmsünder-Episode zu den Blues Brothers, und zwar noch einmal Philipp Sommerhalter, und ihm gebührt natürlich auch noch herzlichen Dank, dass er da auch mitgemacht hat, die Folge schön anzureichern. Lieber Philipp, dein Schlusswort.
Mittlerweile habe ich den Film schon, ich darf sagen, über 10 Mal gesehen, unter anderem mit ihm. Bis jetzt ist er 80 geworden, genau. Ich habe mit dem Blues Brothers etwa schon 3 Mal gesehen. Ob das jetzt pädagogisch wertvoll ist, weiss ich ehrlich gesagt nicht. Ich wage es zu bezweifeln. Aber er findet es auf jeden Fall gut. Er hat Freude an den Autoszenen natürlich. Er hat aber auch Freude am Styling. Also, mein Sohn, darf ich sagen, wenn er einen guten Tag hat, und das hat er etwa noch, dann legt er mal ein Krawettchen an und ein Schacke und hat so einen Hut und eine günstige Sonnenbrille. Und dann macht er einen auf Elwood und Jake. Also mein Sohn ist mir auch ein bisschen Blues Brother geworden. Also wenn ich mit meinem Sohn unterwegs bin, dann sind wir so ein bisschen Blues Brothers-mässig unterwegs. Und dann kann ich es nie mehr dumm kommen, weil wir sind auch dann immer in a mission from God.